ich Masse.
So, wir sind das zweite Mal live. Herzlich willkommen zum zweiten Live-Talk von Football Quark. Und diesmal, wir haben ein bisschen in unserer Technik gearbeitet. Ich hoffe, diesmal versteht man uns ein bisschen besser. Und man sieht uns auf jeden Fall besser. Ich habe das Gefühl, dass man uns auch besser versteht. Und ich freue mich drauf, weil, was wir heute zu besprechen haben. Erstmal schön, dass du da bist, Tobi.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich tierisch, über die AFC North zu sprechen. Da warten uns, glaube ich, ein paar spannende Themen und vielleicht auch der eine oder andere Streitpunkt, den wir haben werden. Mal schauen, mal schauen. Wir einigen uns am Ende des Tages. Ja, aber erstmal, Torben, ne, willst du anfangen? Wir haben ja auch den Deutschen am Start, ja, den wollen wir nicht vergessen. Ja, damit wollen wir immer so ein bisschen beginnen.
Richtig, einfach aus dem Grund, der deutsche Football, der Football in Deutschland ist immer noch am Wachsen. Ich habe mir mal die Fernsehquoten angeguckt, sowohl von GFL als auch von ELF. Und die sind tatsächlich überraschend gut. Also die liegen immer zwischen 120.000 und 300.000 so im Schnitt. Egal welches Spiel, egal welcher Sender, es ist egal ob Sport 1 oder Pro 7 Max, es ist in dem Fall egal ob ELF oder GFL. Das sind immer so 1,5-3% an Fernsehquote und für diese Spartensender ist das ein sehr guter Wert. Also sie sind wohl, beide Sender sind wohl mit den Einschaltquoten sehr zufrieden, was mich persönlich echt freut.
Natürlich. Weißt du, was RAN NFL an so einem durchschnittlichen Tag für Quoten hat, weißt du das zufällig?
Ja, zum Vergleich ist die NFL natürlich noch dreimal so groß. Also du hast bei einer RAN NFL Übertragung 800.000 bis 2 Millionen Zuschauer.
So. Ja, das hätte ich jetzt so, das ist natürlich deutlich mehr, das war klar, aber so die Dimension hat mir gerade gefehlt. Von 5-mal so viel bis 20-mal so viel, nicht zu überraschen. Aber so.
Genau, und es ist, denn da ist nur im Schnitt so 5-mal so viel ist, die Spieler aber nicht mehr, weniger als 5-mal, also 5-mal weniger verdienen als ein durchschnittlicher NFL-Spieler, ist das, glaube ich, trotzdem noch eine gute Rechnung.
Ich musste so lachen, weil da habe ich mir gedacht, okay, Football ist in Deutschland angekommen, ein Stück weit. Mein Vater guckt tatsächlich noch eine TV-Movie zu Hause. Ja, also wir haben eh noch eine Fernsehzeitschrift. Ne? Also ja. Das ist ein Relikt. Wenn ich das irgendwann mal, wenn es soweit sein sollte, meinen Kindern erzähle, potenziellen Kindern, die gucken, was für eine Zeitschrift? Wie, auf Papier gedruckt? Was für ein Programm? Das Fernsehprogramm? Egal, auf jeden Fall.
Richtig, das sind ja...
Screenshot, ja. Foto geschickt von der Live-Übertragung der Panthers, also ELF, gegen Berlin. Ich glaube, Berlin. Und so, oh, guck mal, du hast schon gesehen, kommt gleich im Fernsehen. Ich sage, danke, mal weiß ich. Ja. Aber da ist Live-Sport angekommen in der Fernsehzeitung.
Ey, das so.
Es klingt jetzt lächerlich, aber es ist was Großes. Ich finde es was Großes.
Man darf das echt nicht vergessen. Das ist für beide Ligen ein Riesenschritt. Es geht. Frei empfangbar zu sein, ist ein unglaublicher Luxus. Frei empfangbar zu sein hat auch die NFL in Deutschland größer gemacht, weil man es einfach nutzen konnte und man nicht auf semi-legalen Streams irgendwelche schlechten, gebufferten Videos sich angucken musste. Deswegen, das ist überragend.
Furchtbar, schlimmste, was es gibt. Nee, aber ja, ist doch schön, dass das immer mehr, also wie gesagt, undenkbar, dass mir vor, als ich angefangen habe, und das ist jetzt ja auch schon wieder 9 Jahre her oder so mit Football, Alter, wäre das undenkbar gewesen, dass du Fernsehübertragung Football
regelmäßig, deutsche Liga, richtig, ja. Regelmäßig, also dass da wirklich, abgesehen vom Finale, ist da nichts gelaufen. Und jetzt werden einfach...
Das hat ja niemand gesagt.
Ja, also, ja, klar, also das war ja... Und dass das jetzt im Breitensport wirklich läuft, dass da Werbung für gemacht wird, dass die Einschaltquoten soweit passen. Ja? Finde ich gut. Also mich freut das.
Darf nur nicht gut werden, sonst brauche ich noch Sky Ticket für die ELF. Oder Sky Bundesliga mit inklusive ELF oder extra Pakete.
Ja,
30, 40 Euro im Monat.
Schmieso und Buschmann haben sie schon.
Ja?
Schmieso und Buschmann haben sie schon. Und Schmieso hat jetzt einen deutschen Sportjournalistenpreis gekriegt. Also bei dem geht's auch gut. Herzlichen Glückwunsch dazu.
herzlichen Glückwunsch, Herr Schmieso.
Ja, prinzipiell spreche ich über die letzte Woche eigentlich relativ ungern, um das Ganze schon mal vorwegzunehmen. Wir Lions haben verloren, das ist ziemlich deutlich. Und das ist auch das, was ich zu diesem Spiel sagen möchte.
Ich möchte kurz den letzten Podcast zitieren, oder rezitieren, wo wir unsere GFL-Fabrik nennen sollten. Ohne dich zu sehr, ich habe ja auch gesagt, die Braunschweiger müssen wir immer warm halten. Und die sind definitiv in der Favoritenrolle. Umso als Spawner war ich wirklich. Tut mir auch sehr leid. Das ist schon, es ist, ich spreche aus eigener Erfahrung, ich weiß, was es heißt, du weißt, was es heißt. Zwei Teams jetzt.
Ich habe gedacht, ich habe mich.
Und da kommt immer sowas hoch. Gibt es in der Herren gibt es nicht die irgendwas geholt?
Nein. Nein, das hast du bei den Invaders schon immer gefragt, das gibt es nicht, du musst diese ganzen vier Quarter ertragen, egal wie lang sie dauern, und ich bleibe aber dabei, wir haben jetzt erstmal Pause und die Saison ist noch nicht gelaufen.
Nö, das will auch niemand sagen, aber Niederlagen tut trotzdem weh, vielleicht sollte dann
auch
der Rusty Bull in der Jugend ist, die Bullen einfach durch, ab einem gewissen Punkt, das ist das frustrierendste Gefühl der Welt, ich meine, ich kann es verstehen, aber es ist sehr frustrierend, wenn die Uhr einfach weiterläuft und man sich denkt, ja, okay, ich mache die Gefühle.
Ist es nicht, aber ist es in der Jugend nicht sogar so, dass dann die Headcoaches gefragt werden, ob man die Mercy Rule spielen soll oder nicht? Und dann quasi dein Headcoach sagen muss, ja, nee, meine Jungs, das sind richtige Versager, da sollten wir die Uhr lieber laufen lassen.
Ja. Gott sei Dank habe ich das in der Jugend nur immer von der anderen. Also Gott sei Dank war ich da bei dem Team, was gewonnen hat.
Ich nicht.
Ja, aber was sagst du jetzt im Norden? Dresden? Also wenn wir jetzt mal, wir gehen natürlich davon aus, dass Braunschweig auch weiter am Ende ist, keine Frage.
So.
Aber wenn du jetzt mal die Gruppe anguckst, Dresden, Potsdam und in der anderen Gruppe Köln. Köln ist euer nächster Gegner, oder?
Köln ist am 31. unser nächster Gegner. Also ganz ehrlich, prinzipiell sind das die vier Mannschaften, wo ich sage, die spielen jetzt erstmal die Playoff-Platzierung unter sich aus. Dresden ist stark, Dresden ist immer stark. So, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Potsdam hat einen Haufen Importe und ist auch stark. Es ist ein super Team. Die haben, das finde ich erwähnenswert, eine weibliche Defense-Koordinatorin. Die ist verdammt gut und die hat es verdammt gut gemacht und kann ich nur supporten, finde ich. Das war das Sympathischste an dem Team.
Ja, sehr schön. Sehr schön. Das wusste ich gar nicht. Das würde ich natürlich gerne. Das finde ich sehr lobenswert, sehr cool. Ja, aber du hast schon richtig den Punkt gesagt. Ne? Was mich immer so ein bisschen stört am deutschen Fußball. Oh Gott, ich kann gleich hier auf. Beim deutschen Football ist, wenn du so viel Importe hast. Ne? Wenn du sagst, Potsdam. Das finde ich an Dresden ganz schön, aber auch natürlich am Braunschweig, Schwäbisch-Hall. Klar, die haben auch durch Importe über Mamas mit Sport, weil du kannst den ohne gewinnen. Obwohl du hast auch kein Schwäbisch-Hall, gute Jugend, aber im Braunschweig haben auch immer gute Local Player gehabt, oder zumindest viele deutsche Spieler organisiert, ne? Dass man gesagt hat, okay, wir zahlen die jetzt nicht nur, die machen nichts anderes, sondern spielen vielleicht jetzt in Braunschweig und wir organisieren den DGC oder wie auch immer. Als sowas finde ich sympathischer, als einfach nur für ganz viel Geld in Importe reinzuholen. Ne? Ohne jetzt Potsdam zu nahe treten zu wollen, weil ich nicht genau weiß, wie die Situation da ist. Jetzt mit dem Import ist nur ganz allgemein gesprochen. Finde ich es immer sympathischer, wenn man vielleicht nicht einfach nur Import und dann so ein bisschen die deutschen Spieler, ja, oder die Locals so als Lückenfüller. Ne? Ja, du bist gerade gut genug, dass du auf deiner Position keinen Import holst. Das finde ich mal ein bisschen schade. Das ist etwas, was öfter mal passiert.
Ja, man muss aber, das will ich auch nochmal sagen, Potsdam war an dem Tag die bessere Mannschaft. So, und Potsdam war an dem Tag die bessere Mannschaft und die haben zu Recht gewonnen. So.
Gut, da haben wir jetzt auch, glaube ich, genug drüber gesprochen, lassen wir die Juden ein. Ja. Hast du sonst noch was zu GLF, wo du sagen würdest, GLF, es nervt mich, ich will auch immer EFL sagen.
Finde ich auch viel besser. Also wenn Esume das hören sollte hier, EFL wäre viel cooler gewesen. Aber ja, also vielleicht ist das auch rechtlich geschützt. Also außerdem finde ich die Abkürzung 11 einfach nicht schön. Was ich krass finde, also Marburg hat 42-12 gegen Frankfurt gewonnen. Nicht, weil sie gegen Frankfurt gewonnen haben, weil Frankfurt ist dieses Jahr in der GFL ein ziemlich zerruftes Team. Aber Sony Weishaupt hat 10.000 Passing Yards mittlerweile in seiner Karriere als deutscher Quarterback in der GFL. Ist erst der vierte Deutsche, der es geschafft hat. Und Ist eine überragende Leistung. Und ich kenne den auch noch. Wir haben nämlich zwei, sind nämlich 2019 zusammen in Braunschweig Meister geworden. Das ist ein super Typ.
Und sehr cool. Das ist natürlich für alle da draußen, die das vielleicht nicht so in den Quarterback in Deutschland, das ist ganz selten, dass man da wirklich einen guten Deutschen auch findet. Also das ist wirklich eine Rarität und umso schöner, wenn die wichtigste Position auch mit einem deutschen Spieler besetzt wird. Und das war ja auch relativ deutlich.
Ja. Ich kann dazu tatsächlich auch eine Anekdote erzählen. Man sagt ja immer, die Deutschen sozusagen, das, dann holt man sich halt zwar Import irgendwo anders. Wir haben damals das Halbfinale 2019 mit Sony als Quarterback gewonnen. Und er hat ein überragendes Spiel gemacht. Und er ist auch einfach ein sehr, sehr guter Quarterback und zu Recht Starter. Also Marburg hat genug Importe irgendwo anders rumlaufen. Die haben auch, hätten sich auch einen Quarterback holen können. Haben sie aber nicht gemacht, weil Sony gut ist.
Und man muss dann mal so sehen, dass dann nur begrenzt Import auf dem Feld steht pro Seite. Und wenn du dann den Quarterback einspannen kannst, kannst du deinen deutschen Quarterback eine schöne Receiver-Waffe bescheren. Oder vielleicht auch einen dicken Tackle oder was auch immer. Also das ist natürlich, den Import kannst du ja woanders abgebrauchen. Bei vielen anderen Teams der Quarterback dann schon so, ah, okay,
ja. Aber ich würde dazu sagen, ich würde mir nie, in so einer GFL-Planung ist vielleicht für viele interessant. Also ist der, meiner Meinung nach ist in der GFL der Running Back der spannendste Spieler.
Und never draft a Running Back in the first round.
Ja. Running Backs sind, ja, in der, ja, GFL sofort Running Back. Sofort Running Back muss auf jeden Fall. Und ich würde niemals einen Liner holen, also einen Offense Liner nicht und einen Defense, ein End, ja, einen Tackle nicht. Einfach aus dem Grund, zum Beispiel einen Offense-Liner, da hast du das Problem, ja gut, dann hast du halt einen krassen linken Tackle, ja, dann kommt, dann blitzen sie halt nur über die andere Seite. So. Ja, und ich würde dann tatsächlich immer Running Back und Receiver.
Ja, ich auch, das ist halt ein Beispiel. Aber wobei, irgendwie, ich weiß nicht mehr, welches Team das war. Das war auch ein linker Tackle, das war eine Maschine. Aber du hast natürlich recht, dann geht es halt über die andere Seite. Und einer der krassesten Tackle, den ich bis jetzt spielen durfte, war bei den Rebels, ich glaube, seinen Namen nicht parat, ich glaube immer Kohle. Und ich hatte dann als Safety in dem einen Spiel den tollen Job, warum auch immer, einfach nur zu blitzen und ich musste die ganze Zeit gegen diesen Übertypen. Das war immer so, wenn ich eine Millisekunde zu spät war, hätte er mich wahrscheinlich einfach weggetragen. Das war nicht das Biest. Also O-Line hast du halt auch viel mehr Euro-Importe.
Ja, genau, die dann halt nicht.
Amis, sondern wirklich auch Euro-Importe.
Genau, die halt nicht gegen diese A-Spot-Regelung, weil du darfst immer ja nur zwei offizielle A's, die keine europäischen Pässe haben, auf dem Feld haben und deswegen ist so ein guter Europäer natürlich viel wert.
Ja, heiß begehrt. Ja, spannend. Haben wir uns auch so ein bisschen, würde ich sagen, also ich habe nichts mehr.
Ansonsten, was heute rauskam, die ELF macht einen All-Star-Game zwischen deutschen ELF-Spielern, also Europäern, gegen eine Auswahl an Amerikanern. Es findet am 3. Oktober statt. Und okay. Ja, alle Infos dazu gibt es auf der ELF-Website. Das habe ich nur gerade noch gelesen. Finde ich an sich eine coole Sache. Heißt natürlich jetzt wieder, ja, die wollen alles kommerziell noch mehr ausschlachten und noch mehr Geld verdienen. Finde ich aber prinzipiell, also wenn das Event stimmt, kann das eine geile Veranstaltung werden. Glaube ich.
Ja. Und ohne Geld geht nicht viel, ne? Also
genau.
Du musst halt auch irgendwie Geld generieren und wenn du das nicht schaffst, wird das Projekt eingestampft und dann nützt es auch nichts, wenn man sagt, wir wollen wenigstens nicht kommerziell. So, ja, toll, aber es gibt es halt nicht
mehr. Genau, und wenn du es professionalisieren willst, musst du mehr Geld in den Umlauf kriegen und dafür brauchst du solche Veranstaltungen, um halt auch vielleicht Sponsoren anzuwerben. Von daher, ich finde es richtig gut, dass es so eine Veranstaltung gibt. Ich finde es richtig gut, dass es da zwei Ligen gibt, die sich gegenseitig pushen. Und von daher, ich finde, der Football kann davon nur profitieren.
Ja, auf jeden Fall.
Aber jetzt haben wir, glaube ich, den Übergang. Wir sind ja nämlich eigentlich ein NFL-Podcast oder Livecast mittlerweile. Livecast ist tatsächlich ein offizieller Begriff, das gibt es, das habe ich mir gerade nicht ausgedacht. Und wir haben die nächste Division analysiert und machen das Ganze dieses Mal ein bisschen anders. Wir wechseln uns ab. Jeder hat sozusagen zwei Teams vorbereitet, aber na, prinzipiell haben wir alle vorbereitet, aber zwei hauptsächlich vorbereitet. Und der andere stellt dann entweder Fragen oder gibt noch so ein bisschen seinen Senf dazu, um dem Ganzen so eine gewisse Struktur zu geben. Und Tobi darf anfangen.
Oh, danke schön. Ja, vielleicht. heißt erstmal ganz allgemein ein, zwei Sätze zur AFC North. Und zwar, wie die letztes Jahr gespielt hat. Und das war außerordentlich gut. Ja, gleich drei Teams haben es reingeschafft in die Playoffs. Das ist schon, wenn wir an letzte Woche denken, war es nicht so erfolgreich. Ne?
Und
Division hat es geschafft, drei Teams. Ja, also wir haben Steelers, die sehr stark angefangen haben. Ne? Die haben es reingeschafft. Natürlich dann die Division gewonnen. Aber auch die Ravens und die Browns haben es reingeschafft. Und die Bengals ein bisschen hinterher, ne? Aber dazu kommen wir noch. Aber insgesamt wirklich eine sehr starke Division. Und ohne es zu viel vorwegzunehmen, ich denke auch dieses Jahr wieder eine sehr starke Division. Aber gut, beginnen wir mit den Cincinnati Bengals. Gut, wie gesagt, letztes Jahr das Schlusslicht. Wir hatten einen Rekord von 4-11-1. Eins heißt, dass sie trotz Verlängerung das Spiel unentschieden ausgehen. 4 Siege, 11 Niederlagen und de facto ein Unentschieden. Die Offense, Platz 29, was Punktescoring angeht, also der NFL, da waren nur drei Teams schlechter. Das ist natürlich ausbaufähig. Warum das vielleicht nicht ganz so gut war, dazu kommen wir gleich. Punkte zugelassen, die Defense. Also wenn die Offense nicht gut ist, ist hoffentlich die Defense gut. Aber in dem Fall auch nur Platz 22 mit 424 Punkten zugelassen.
Das ist aber auch offen. Ist auch offen Trugschluss, da muss ich mal eingrätschen. Wenn die Offense Fußballmetapher, ganz wichtig. Muss die Leute da abholen, wo sie sind. Und das ist noch Fußball. Wenn die Offense andauernd nach drei Versuchen vom Feld geht, dann ist die Defense halt auch ständig auf dem Feld und kriegt potenziell Gegenpunkte. Deswegen.
Das stimmt natürlich. Da hat er recht. Ja, das kennt man. Wie gesagt, wir beide selber die Spieler, die Offense immer pumpen muss und man selber aus dem letzten Loch pfeift und am besten noch permanent an der eigenen 20 startet, dann schaut die Welt nicht ganz so rosig aus. Aber nichtsdestotrotz kommen wir gleich zu, die Defense hat aber auch so seine Glück. Ja, da kann man sich gleich fragen, was geht schief. So, ich persönlich bin ganz weit weg von, dass ich jemals selber Offensive Line spielen würde, aus unendlich vielen Gründen. Ja. Nichtsdestotrotz, Offensive Line, man kann es gar nicht genug betonen, das Herzstück jeder Footballmannschaft.
Punkt.
Egal, wo ich gespielt habe, immer eine geschworene Gemeinschaft, immer klasse Jungs, immer witzig und ohne Offensive Line geht in der Offense nichts. Ja, wir können den besten Running Back der Welt haben, wenn er keine Vorblocker hat, passiert da nicht viel. Ja, wir können den besten Quarterback der Welt haben und die besten Receiver, wenn die O-Line dem Quarterback keine Zeit gibt, haben wir davon auch nichts, weil dann ist der Receiver vielleicht frei, aber der QB am Boden. Und das bringt uns zu den Bengals und das ist das, was letztes Jahr wirklich, wirklich besonders schief liegt, ja? Die Offensive Line. Ja? Auf Platz 30 gerankt, da ist auf jeden Fall, also PFF, Pro Football Focus, auf 30 gerankt, da ist definitiv Bedarf, dass man das angeht. Denn aus dieser schlechten O-Line ist resultiert, dass Joe Burrow 32 Mal gesackt wurde. Ja, damit war der zweitmeiste in der NFL zusammen mit noch einem anderen Quarterback, tied for second. Most, er hat 42 Quarterback-Hits bekommen, da ist er auf Platz 5 und es hat mit einer Season-Ending-Injury geendet für ihn. Ja, also schlimmer als sie laufen können für den Rookie, für den vielversprechenden Rookie. An die Bengals, wenn ihr euch den mit besten College-QB, den besten Spieler, der jemals das College verlassen hat, draftet, dann beschützt ihn auch verdammte Scheiße. Ja. Was ein Kreuzbandriss war es, ne?
Ja.
Und auch so ein ganz ekliger. Ne? Und noch ein paar andere Sachen im Knie. Das Knie war ja komplett zerledert. Ne? Kreuzband war auf jeden Fall auch dabei. Ich weiß nicht, was noch dabei war. War eine komplizierte Geschichte. Ne? Offenbar, dass er da sich gut erholt und diese Saison gut spielen kann. Aber das ist das Problem. Keine Offensive Line, keine gute Offensive Line. Kubik kriegt permanent Pressure. Und irgendwann bleibt eine Verletzung dann leider nicht aus. Und natürlich auch ein Rookie, ja? Die NFL ist nicht College. Wenn du permanent unter Druck stehst, findest du dich auch nicht gut ein. Also das sind so die beiden Hauptfaktoren, was schief lief, Offensive Line zu schwach und Burrow verletzt. Hinzu kommt auf der Defense-Seite, und jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn die Offense schlecht ist, dann liegt es permanent drauf, trotzdem kann der Pass-Rush gut sein. Ja? Und das ist etwas, was bei den Bengals hinten anliegt. Pass-Rush 31 gerankt, 22,8% nur, Pressure-Rate, das ist nicht gut, nur ein Team ist schlechter gewesen. Und ihr bester Pass-Rusher, Carl Orson, ja, mit 20% Win-Rate, das heißt, er hat 20% seiner Snaps auch gewonnen. Ja, da könnte man jetzt ja meinen, schon eine Priorität, dass der bei uns bleibt, ist jetzt bei den Jets. So, das heißt, ihr besten Pass-Rusher haben sie auch noch verloren. So. Ja, hinzu kommt noch Injury-Geschichten. Ne? Reader, DJ Reader, einer der krassesten Defensive Linemen in der NFL, machen wir uns jetzt vor, wenn der fehlt, das ist bitter, den holst du ja, damit er was bewegt, der fällt aus, Atkins fällt aus.
Bleiben wir bei Defense Tackle, bitte. Nein. Bleiben wir, Reader ist einer der krassesten Nose Tackle, ja.
Nose, ja, Defensive Tackle, sorry, das ist kein Helm, ne? Ja. Defensive Tackle natürlich. Soll ich gesagt, Lyman?
Ja, Lyman, und dann, so, dann wäre er so in der Kategorie wie Aaron Donald.
So. Ja, und Wayne Soy, Trey Waynes, vielleicht nicht der allerbeste Cornerback, aber definitiv zu wieder Star. Ne? Und auch schon bei den Vikings hat er mir immer sehr gut gefallen. Und dann hat er ja er und McKinsey, Alexander, war ein vielversprechendes Duo von den Vikings, Alexander Snake, Waynes verletzt. Und da war natürlich auch zum gleichen Spiel. Also was geht schief? O-Line, Injury Burrow, noch ein paar andere Verletzungen, die nennenswert sind, und ein schlechter Pass Rush. Da kommt einiges zusammen. Was lief gut? Das ist eine kürzere Liste. Was man beim Recherchieren und auch, ich habe ein, zwei Bengals-Spiele sogar gesehen, auch zum Ende hin, die hatten so eine Never-Quit-Attitude. Ja? Also die haben wirklich auch noch am Ende gefightet, das fand ich. Das ist nicht immer so. Oft wenn Teams am Ende, wenn man schon klar ist, wir sind raus. Und da hatte ich bei den Bengals nicht das Gefühl, und das ist jetzt auch kein Punkt, den ich nur suche, damit ich irgendwas Gutes über die Bengals sagen kann. Nein, das ist mir wirklich aufgefallen und tatsächlich durch die Recherche auch bestätigt worden. Ja, und teilweise auch von den eigenen Fans, da könnte man jetzt sagen, nicht die seriöseste Quelle, aber wenn die eigenen Fans sagen, die haben am Ende keine Never-Quit-Attitude, dann ist das wahrscheinlich wirklich so. ja, und Jesse Bates, so als jemand, der selber Safety spielt, muss ich ihn einfach hervorheben, Jesse Bates, war mit Defensive Player of the Year Kandidat, und es wäre am Ende, wäre es natürlich Donald geworden, es wäre, wenn nicht Donald, dann wäre es TJ Watt geworden, aber nichtsdestotrotz war er mit dem Moment unglaublich gut, 109 Tackles, 3 Interceptions, da haben sie wirklich einen Weltklasse-Safety, der definitiv dann wieder der Defense werden kann, oder ist es
muss,
schon.
Bei den Leistungen?
Das macht Hoffnung, allgemein die Secondary. Ja, das sind so erstmal vielleicht meine Punkte, Tor, was du auch was du gesagt hast, was ich noch nicht genannt habe, was lief besonders gut, oder das lief eher bescheiden, oder da hast du ein großes Fragezeichen.
Prinzipiell, also ich finde auch, diesen Single High Safety Bates finde ich krass, und das ist halt auch mit Abstand der beste Spieler der Defense. Ich fand früher immer Geno Atkins noch cool, er hat sich aber auch verletzt.
Wie alt ist Atkins?
33, glaube ich. Richtig, also ich würde sagen, der ist 33 ungefähr, also der ist schon echt alt. Also für ein alles über 30 ist ja für einen NFL-Spieler unfassbar alt. Ich finde immer Sam Hubbard eigentlich cool. Das soll so ein Practice-Hero sein, aber ich rede mir immer ein, dass ich da Potenzial sehe bei dem. Aber hat jetzt auch nicht, hat auch nicht so viel gerissen. Also es ist so eine persönliche Sympathie, wenn man den Spieler cool findet, so als wenn man Sammelkarten sammelt.
Okay. Ich muss gestehen, hast du Logan Wilson gesagt?
Logan Wilson fand ich, stimmt, ich habe Sam Hubbard gesagt, aber Logan Wilson als Linebacker hat mir tatsächlich vom letztjährigen Draft gefallen. Das weiß ich auch noch. Und,
ich habe den Namen akustisch gerade nicht verstanden und alles, was du gesagt hast, hat auch zu Logan Wilson irgendwie gepasst. Ne? Irgendwie 4 oder 5 Rundenpick letztes Jahr,
ja.
Später. Aber trotzdem hatten wir beide auch, weiß ich noch, als Stil.
Ja, richtig. Und der war auch noch gut. Da freue ich mich dann grundsätzlich. Ja.
Deswegen hätte so gut gepasst. Ich habe den Namen nicht verstanden. Ist das Logan Wilson?
Ja, aber den stimmt. Aber Logan Wilson, riesige Überraschung. Und man muss dazu sagen, wenn man halt so Draft analysiert und sich dann Steals rausschreibt und die dann einschlagen, dann fühle ich mich immer wieder übelste NFL-Experte.
Und hier war es der Fall. Da war noch genug, wenn wir uns nochmal den Podcast vom letzten Jahr anhören, wo wir wahrscheinlich sagen wollen: nächster.
Ja. Ja, also bei manchen, also manchen. Ja,
also ich denke, wir sind uns einig darin, dass für die Bengals erstmal prinzipiell gilt, es liegt mehr schief als gut. Aber wie gesagt, Rebuild. So. Die haben jetzt hier einen Franchise-Quarterback, die haben jetzt ein großes Fenster, in dem sie einen Quarterback haben, der wenig kostet. Das heißt, sie können ordentlich zuschlagen und sich auch auf anderen Positionen tollere Spieler holen, weil wenn der QB erstmal aus dem Rookie-Vertrag kommt, wird er natürlich teuer. Ein Schluck wie vom Caproom. Also haben sie jetzt erstmal ein paar Jahre mit Burrow und machen unabhängig davon die Spiele, die Burrow gespielt hat. Ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Hat er mir aber sehr, sehr gut gefallen.
Ja.
Ich muss jetzt sagen, ganz objektiv, ein bisschen schlechter als Justin Herbert. Aber beide sehr auf einem sehr hohen Level. Also, wenn wir hier von einer Rookie-Class reden, also das war schon wirklich Tränen.
Ja, also. Ja, aber Tua kam aus einer Verletzung, das möchte ich dazu sagen. Aber Burrow war halt, außer im Deep Passing, da war er schlecht, aber ansonsten, was Leadership angeht und was er hat sofort einen Impact gehabt und das fand ich krass.
Okay, jetzt muss ich mal reingrätschen, weil warum man in Deep Passes schlecht ist, kann ich dir bei den Bengals erklären. Weil für einen Deep Pass braucht ein 7-Yard Dropback als Cornerback oder 5-7 und so viel Zeit. Hat er nicht. Also ich wäre auch nervös. Oh Mist, ich muss warten, bis mein Receiver tief gelaufen ist.
Ja, ja, aber also 9 von 48 finde ich schon ein bisschen hart. Also.
Ja, es ist, ich will jetzt auch nicht, sagen, dass es überragend war. Ich will sagen, man kann so ein paar, man muss das so ein bisschen mit einkalkulieren, dass er natürlich auch permanent Druck hat.
Und ich erwarte da einfach eine Verbesserung im zweiten Jahr und das finde ich auch vollkommen legitim. Ja. Also jetzt im zweiten Jahr kann der auf jeden Fall nochmal einen Step machen und kann in seinen Reads nochmal schneller werden. Aber wir können jetzt mal gucken, was haben die denn im Draft gemacht, um Justin, um Joe Burrow denn zu, Joe Burrow denn zu helfen?
Kommen wir zur Offseason, ja. Wir haben genug über die letzte Season gesprochen.
Ja.
Kommen wir zur Offseason. Erstmal, was brauchen sie? Was brauchen sie vor dem Draft, was brauchen sie danach?
O-Liner.
Ich behaupte, sie brauchen immer noch O-Liner, ja, auch noch nach dem Draft.
Ja.
Edge-Rusher will ich auch noch gut finden, da ein bisschen Tiefe. Corner haben sie sich gut verstärkt. Gucken wir uns das doch mal an. Free Agents, wen haben sie verloren? William Jackson, Cornerback. Blöd. McKinsey Alexander, noch ein Cornerback. Blöd. Karl Lawson, so richtig blöd. Ja? Also den zu verlieren tut weh, wenn du deinen besten Pass-Rusher verlierst. Gut, den jetzt jeder kennt, AJ Green. Das ist jetzt erstmal ein großer Name, wo man vielleicht sagt, oh mein Gott, wie kann man nur, aber um ein bisschen Capspace freizuschaufeln für ein Team, was in der Wiederaufbauphase ist, macht es schon Sinn, einen alten Receiver, ich will nicht sagen abzusägen, aber wegzugeben. Ja, das macht durchaus Sinn in diesem Fall, vor allem wenn man bedenkt, dazu kommen wir noch, was für einen starken Receiver-Korb hier eigentlich haben. Ja, insbesondere nach dem Draft. So, John Ross haben sie auch weggegeben, bisschen enttäuscht, klassischer Speedstar gewesen, sehr, sehr schnell, gut auf den tiefen Routen, aber kam nie so richtig an.
Bisschen enttäuscht. Bisschen enttäuscht ist richtig nett formuliert.
Ja. Ist John Ross nicht der gewesen, der aus dieser Snoop Dogg Academy kam?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er eine 4-2-2 gelaufen ist oder so und viel zu schnell war und das aber nie aufs Feld gekriegt hat.
Er hat auch den Rekord auch gebrochen von Chris.
Ja.
War das Ross?
Das war Ross und ja, das war's dann halt auch. So, ich bin mir nicht mal sicher, ob der bei den Giants das Team schafft. Also.
Ja, ich hoffe es. Also ich würde es ihm wünschen, aber er ist auf jeden Fall erstmal raus und das ist auch ein bisschen tragisch. Was halt wirklich wehtut bei diesen Verlusten, ist Karl Lawson, keine Frage. Also der Edge-Rusher, das tut weh. Und vor allem, weil er performt hat, ich weiß nicht, was die Jets im Vertrag angeboten haben, aber scheinbar. Und die zwei Cornerbacks. Zwei Cornerbacks haben sie gut aufgefüllt. Ich finde, sie haben sich sogar verbessert durch die Cornerbacks, die sie geholt haben. Mit Mike Hilton und
Abusi. Ja. Kannst du den Vornamen nochmal sagen?
Chidobe?
Chidobe, ich glaube Chidobe Abusi. Ja.
Mr. Abusi.
Ja.
sagen wir es mal so, sie haben sich im Schnitt ein bisschen verbessert. Ich glaube, die sind beide sehr auch ähnlich. Also wir können uns mal angucken, PFF ranked von Free Agents. So, ne? Und Hilton ist ranked 30 von allen Free Agents. Auch schon mal sehr gut. Und Abusi ist 49. Jackson war 16, das ist natürlich besser, aber Alexander nur 96. Also sie haben sich da so ein bisschen in der Mitte eingependelt und haben da, denke ich, einen guten Ausgleich für die zwei Cornerbacks, die sie verloren haben, auch geschafft. Dann haben sie sich einen Edge geholt, Trey Hendrickson. Kann funktionieren, ist denke ich gut, ist kein Ersatz, ist nicht besser als Ross. Ist nicht besser, ist auch, würde ich sagen, nicht genauso gut, aber immerhin haben sie den Edge Rusher adressiert und auch nicht schlecht. Ne? Aber immer noch kein Tackle. So, der kommt jetzt. Riley
Riley ist da nicht Offense Tackle?
Ja, sag ich doch.
Ja, 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 Offense-Tackle, ja.
Jetzt kommt nämlich das, was wir wirklich brauchen. Ja? Das, ja, ist ein Need mit einem dicken, fetten Ausrufezeichen über mir. Ja?
Ja.
Den Offensive Tackle, den haben sie jetzt geholt. Einen erfahrenen, auch einen wirklich guten, wie ich finde, aber auch einen alten. Ja? Also er ist auch schon über 30. Sagen wir es mal so, reicht noch nicht.
Ich finde, er ist so ein 3-Plus, so ein 3-Plus O-Liner, so, den, der gut ist, so, den du zocken lassen kannst, der Erfahrung hat, der da einen soliden Job machen wird. Ja.
Der die Jungen halt mit anlernt.
Genau.
Dafür braucht es halt auch Jungen. So, zwei andere Free Agents haben sie noch geholt, ein Safety, Allen und Defensive Tackle, Okunjobi. Nicht besonders nennenswert, würde ich jetzt mal behaupten, aber auch mal nicht zu lange auf dem Teil. Aber ein Offensive Tackle, das ist, finde ich, zu wenig. Gucken wir uns den Draft an, könnte man ja meinen, haben sie im Draft adressiert. Hatten den fünften Pick, ne? Bengals?
Ja, ja, fünfter Pick. Ja. Und das Draftboard ist gut gefallen. Ich wollte es nochmal sagen, das Draftboard ist gut gefallen.
Ja, ich hau's jetzt. Pina Sewell on board. You're on the clock. You're on the Bengals. I'm taking Pina Sewell on Jamar Chase.
Ja, das hätte die Frage sein müssen. So, und ja. Ja.
Ja,
Frage ist. So. Ich hätte Sewell genommen. Ey. Ich hätte gesagt, ein Offensive Liner von der Qualität, der meine Line sofort direkt Day One besser macht. Ist mir egal, ob die ob der Receiver und Burrow eine Connection hatten. Ich hätte Sewell genommen und wäre damit glücklich gewesen. Weil einen guten Receiver finde ich auch in der zweiten Runde. Meiner Meinung nach.
Kurzer Background für alle. Jamar Chase, den haben sie nämlich genommen mit Pick 5. Wide Receiver LSU hat zusammen mit Burrow in dieser legendären LSU College Season zusammengespielt. Also ja, das war sein wichtigster Receiver. Da ist natürlich, das muss man dazu sagen, weil normalerweise würde ich sagen, Offensive Tackle sticht Wide Receiver in dieser Range. Du kriegst nicht unendlich viele gute Offensive Tackles in den Draft. Ja? Die Klassen sind meist so, die ersten 5 sind sehr gut, sage ich mal, und danach fällt es schnell. Receiver findest du immer mal schnell. Schnellen auch. Aber auch einen guten nochmal in der zweiten, dritten, vierten Runde, wenn man sich mal anguckt, wer denn für uns viele gute Late-Round-Picks dabei. Offensive Tackle würde ich immer nehmen an dieser Stelle. Immer. Wenn du beides brauchst, Tackle. So, diese Connection, die muss man berücksichtigen, die ist wichtig. Ja, und es geht ja auch nicht darum, oh, Burrow, geben wir sein Lieblingsspielzeug. Nein, es ist Chemie zwischen QB und Receiver ist enorm wichtig. Und das ist definitiv ein Argument, was ich nachvollziehen kann. Aber nichtsdestotrotz, anderer Background, Penai Sewell wurde vor dem Draft immer noch als Jahrhunderttalent auf Offensive Tackle. Also wenn nicht nur der beste Offensive Tackle einer Draft Class von Bord ist, sondern vielleicht der beste Offensive Tackle seit Jahren, ja, tut mir leid, dann bin ich voll bei dir, Tom, den nehme ich.
Punkt.
So, dann tut es mir leid für Chase, dann tut es mir leid für Burrow, dann können sie nicht zusammen zusammen Kosten spielen, aber dann ist es der Offensive Tackle.
Aber Chase ist ein guter Pick. So, das ist kein Fehler. So, da muss man vielleicht das.
Krasse College Season hat zusammen mit Jeffrey Johnson.
Justin Jefferson.
Ja, so. Der letztes Jahr auch heiß gehandelt wurde, als Offensive hier zusammen bei LSU gespielt. In dieser sagenumwobenen Season von LSU. Und Jamar Chase war besser. So, mal gucken, was uns da erwartet. Und der Vikings Receiver aus dem letzten Jahr hat performt. Das ist unglaubliche Stats abgeliefert. Also wir können gespannt sein. Jamar Chase, guter Pick, Wide Receiver hat den Korb verstärkt, gibt Burrow Waffen. Ich hätte trotzdem Penai Sewell gepickt. Wen haben sie sich noch geholt? Zweite Runde. Jackson Carmen, da ist der O-Liner. Aber eher ein Guard, so nach allem, was ich gelesen habe.
Ja.
So. Guards sind wichtig, Offensive Tackles sind wichtiger. Das heißt, mir fehlt immer noch der Offensive Tackle. Ja. Der mit einem guten Guard, ne? Interior Offensive Line ist verstärkt, das war's. So, wen haben wir dann? Dritter Pick, mein Favorit. Sehr gut, Edge Rush, was ich am Anfang gesagt habe, was sie brauchen, haben sie jetzt. Joseph Osai, Defensive Line Texas. Gefällt mir sehr gut. Das muss man dazu sagen, ich bin sympathisier auch mit den Longhorns, das heißt, ich habe mir auch mal ein paar Spiele angeschaut. Der Junge ist wirklich gut. Ja, und wird, denke ich, obwohl es Drittrunden-Pick ist, Day-One-Impact geben oder zumindest im Laufe der Season und sich eine Starting-Rolle verdient, gerade weil die Edge Rusher fehlen. Ja, ansonsten, wir brauchen jetzt nicht alle durchgehen, aber ansonsten nennenswerte Picks, was haben sie noch? Edge, Defensive Tackle, dann in der vierten Runde noch einen Offensive Tackle. Aber wie sehr kann ich mich drauf verlassen? Vierte Runde, da geht es so langsam los mit, das sind jetzt Projekte. Ja? Aber keine Day-One-Starter oder dergleichen. Die Bengals brauchen Day-One-Starter. Aber Free Agents, die haben das noch nicht attackiert. Und im Draft eher einen Guard in der zweiten Runde. So, dann Runde 5, Kicker. Ja? Kann man machen. Muss man nicht machen, kann man machen. Ja. Hätte man vielleicht auch noch ein bisschen tiefer auf O-Line rollen können, oder ich weiß ja nicht. Ja, aber gut, dann kriegt man halt den Kicker.
Nein, man draftet keine Kicker. Leute, man draftet keine Kicker.
Ja, man draftet keinen Kicker. Vor allem, wenn du mal einen guten Kicker hast, dann ist der nächste Jahr vielleicht schon wieder unterirdisch. Aber mein Chef, Kicker ist eine Wundertüte. Ja, also ja. Man draftet keinen. Vor allem fünfte Runde.
Fünf, ja. Ja. Also.
So, und dann noch ein Center, ein Running Back und ein Net. Immerhin noch ein Center als Offensive Line. Running Back ist der Klassiker in den Jahren von Running Back Draften. Es geht immer am Ende.
Der ist sogar spannend. Der ist sogar spannend, Chris Evans. Der hat ein paar Jahre irgendwie nicht gezockt. Der hat einen Lebenslauf wie ein GFL-Running Back, aber hat bei Michigan gespielt und der soll Potenzial haben. Habe ich ein paar Mal gelesen. Also, mal sehen. Vielleicht hört man ja was von dem. Aber...
Das ist überraschend.
Genau.
Running Backs, ne, ihr habt es letzte Woche gehört, wir sind definitiv der Meinung, Running Backs können man später. Und man verlängert sie nicht. Das heißt, man hat gute Chancen. Also wenn es eine Position gibt, die man am Ende draftet und die durchstarten kann, dann ist es Running Backs. Und Running Backs sehen auch oft gut aus, ohne jetzt wirklich überragend zu sein, einfach weil sie in einer starken Offensive Line rennen. Gut, das hat er bei den Bengals nicht.
Bitte.
Aber mal gucken. Ja, schauen wir uns doch mal an, wen muss man bei den Bengals angucken nächstes Jahr. Oder dieses Jahr. Dieses Jahr natürlich. Guys to watch. Wer ist ein Guys to watch für mich? In der Defense, Bates. Ne? Bates wird noch, ich vermute, er wird noch besser spielen als letztes Jahr und wird noch mehr diese Wiederrolle scatten, gerade weil er das Selbstvertrauen zu letzten Season schöpfen durfte. Und in der Offense, Chase. Chase, ja, dieser Wissen. Chase ist also, wir kommen gleich zu Chase, ist wirklich, da steckt so viel Talent hinter und auch so sehr ich gerade gegen diesen Pick gewettert habe, ist er einfach der beste Receiver im Draft. Sorry an alle aus Alabama. Wir werden ein großes sehen und sein LSU-Kompaner hat bei den Vikings vorgelegt. Ich bin gespannt, also Jabba Chase. Und das bringt mich zur Unit to watch. Ja, also welche Positionsgruppe sollten wir uns anschauen bei den Bengals dieses Jahr? Also wenn Burrow Zeit zum Werfen kriegt, ja, und ich wünsche es mir, weil ich will diese Offense sehen. Ja. Ich mag die Bengals, ein sympathisches Team. Wir haben Jamal Chase, wir haben Higgins, der wirklich sehr gut gespielt hat, Rookie aus dem letzten Jahr. Und Boyd. Verletzungsfähig und immer so, aber ein guter, sehr guter Slot-Receiver. Ja, ergänzt die beiden. Ja, ist nicht wie Shakes, muss er auch gar nicht sein. Ist der Slot-Receiver. Schick ihn auf schnelle Slants nach innen, schick ihn auf kurze Runden, der wirbelt die Linebacker ein bisschen auf, die Safeties, es geht schön von der Slot-Position aus. Das ist ein unglaublich starker Receiver-Korb, auf den ich sehr gespannt bin. Und mit Joe Mixon natürlich auch Running Back im Backfield, der ordentlich Terror machen kann. Und auch Bälle fangen kann. Also Burrow kann sich nicht über Waffen beschweren. Vielleicht kann er sich über Zeit beschweren, aber das werden wir sehen. Vielleicht kommt ja auch noch der ein oder andere Move. Mal schauen, vielleicht steppt einer der Offensive Line vom letzten Jahr. Wer weiß. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie diese Offense funktioniert. Zur Defense lässt sich halt nur sagen, müssen wir gucken. Also die beiden Corners sind neu. Waynes war verletzt, da wissen wir nicht, was wir kriegen. Bates war überragend, das hatten wir schon. Linebacker kann ich nicht so gar nicht einschätzen, tatsächlich. Na, der
Wilson.
Mag ihn, aber es ist. Hä?
Wilson, fertig.
Gut. Mir fehlt da so ein bisschen dieser erfahrene Haubin, also der den Kid zusammenhält. Das wird Wilson, glaube ich, mit der Zeit. Ist es aber noch nicht. Da bin ich gespannt. Also Linebacker, auch Davis Gaither ist, glaube ich, auch ein Rookie gewesen.
Ne? Ja.
Ich meine, ja. Also du hast einen sehr jungen Linebacker-Korb. Es kann immer sein, kann richtig gut klappen. Breakout-Seasons kann aber auch nicht klappen. Ja. Lass uns überraschen. Auch Pass-Rush haben sie sich bis jetzt nicht so verbessert. Hendrickson. Mal gucken, wie es funktioniert. Da fehlt mir so ein bisschen was. Und natürlich muss ich sagen, ich bin gespannt. Ich hoffe, er hat eine krasse Rookie-Season. Aber das ist immer, setzt nicht alles auf den Rookie. Ja, und aber bringt halt jetzt schon, wenn wir uns da mal... Also, du willst ja wahrscheinlich jetzt eine Vorhersage von mir hören. Ja. Und ich will ja auch eine von dir hören. So, und so sehr ich auch viele positive Dinge sehe, sei es die starken Waffen bei den Super Linebacker, die vielversprechende Secondary, die sich aber noch in der Konstellation beweisen muss, ja, Trotzdem, O-Line ist zu schwach. Pass Rush ist mir zu schwach. Burrow, zweites Jahr für QB, ist schwierig. Im zweiten Jahr ist immer so, dass hat man oft, dass der QB erstmal wieder so ein Stück zurücktritt. Plus die Kopfsache, wenn wir an Robert Griffin denken. Ja, krasse Season als Rookie performt, dann Kreuzbandriss, war danach vorbei. Läuft mehr als, ist mehr als Burrow gelaufen. Ist natürlich ein Faktor mit einem Kreuzbandriss, das wird Burrow nicht so stören, aber wer weiß, gucken, wie fit der hier oben ist, mental. Ja. Das sind so Punkte, die dann mich doch vermuten lassen, vierter Platz in dieser Division und Rekord von 5-12.
Ja, wir haben den gleichen Rekord tatsächlich. Ich habe auch gesagt, 5 bis maximal 6 Siege, um das Ganze mal ein bisschen von hinten aufzurollen. Ich finde immer noch, DJ Reader hat... Ja, wäre eine Verbesserung, ist eine Entwicklung. Das ist die leicht verbesserte O-Line, die ich dem gebe. Und die Entwicklung von Burrow. Ich finde bei Guys to Watch, Boyd feiere ich auch. Mein persönlicher Held ist immer noch DJ Reader. Ich finde, der kriegt nicht genug Respekt für das, was er da macht. Der ist total, also, da fällt, das ist ein Spieler, der fällt auf, wenn er nicht auf dem Feld ist. Weil DJ Reader ist einer der wenigen, der dir den Run alleine stoppen kann. Und das ist eine Menge wert. Ansonsten, ich bin komplett bei dir. Ich finde die Waffen richtig gut. Higgins, Chase, Boyd. Also da kann man sich nicht beschweren. Sie haben gefühlt keine Titans irgendwie. Also jedenfalls nicht nennenswert. Genau. Definitiv. Und Joe Mixon, finde ich, ist ein super Running Back. So. Muss man ganz klar so sagen. Deswegen, also ich kann dir nicht widersprechen. Ich sehe das alles quasi genauso. Und ansonsten in der Defense, ich finde Von Bell, also der andere Safety, der nicht Bates ist, der ist auch solide. Also die Secondary könnte gut sein. Und damit vielleicht sogar das Rückgrat bilden der Defense. Das kann man vielleicht, glaube ich, noch sagen. Wir haben Eli Apple noch nicht erwähnt. Der war mein Erstrunden-Big. Und da. Ja, aber ich wollte ihn eigentlich eher lustigerweise erwähnen. Ich glaube, von dem hat man sich auch ein bisschen mehr in der NFL erhofft. Aber ansonsten, ich glaube, die Bengals, du hast gesagt, dass sie beispielsweise jetzt jahrelang, also noch Zeit haben, jetzt auf dem günstigen Quarterback-Vertrag zu spielen. Ich finde, sie gehen das Ganze nicht aggressiv genug an. Also ich hätte mir auch einen O-Liner noch mehr gewünscht. Ich finde, dass man, sie haben Carmen geholt, sie haben Rife geholt, sie setzen ein bisschen auf die Jungs, dass sich das Ganze entwickelt. Aber ich hätte mir, wenn sie noch einen dritten O-Liner geholt hätten, der Day One startet und nicht mit auf den Viertrunden-Pick hoffen, dass der vielleicht auch einen Impact hat. Hätte ich mir persönlich gewünscht. Man geht es in Cincinnati halt ein bisschen konservativer an. So kann man das vielleicht ausdrücken.
Gut auf den Punkt gebracht, Wort zum Sonntag Richtung Cincinnati. Seid nicht so konservativ. Kommen wir zum nächsten Team. Das der Laserpointer liegt bei dir, die Präsentation ist ready, leg los.
Ich habe mein Tageslichtprojekt auch schon angeschmissen. Und wir kommen zu den Cleveland Browns. Und das war ein 11-Siege-Team. 11 Siege, 5 Niederlagen. Sie haben den Turnaround geschafft, tatsächlich. Sie haben endlich mal Potenzial aufs Feld gebracht. Kevin Stefanski hat das geschafft, was man von Kitchens schon gehofft hat. Er hat dem Team eine offensive Identität gegeben. Und man kann tatsächlich auch sagen, dass auch Andrew Berry als General Manager natürlich einen super Job gemacht hat. Die nutzen nämlich den günstigen Vertrag von Baker Mayfield, um das Team zu loaden. Und dieses Team ist immer noch loaded, muss man ganz klar sagen. Und was man dazu sagen muss, 2021... Sie hatten jetzt weder eine überragende Offensive noch die unglaubliche Defensive. Aber sie haben sich mit der Zeit gefangen und man hatte hinterher gewusst, wofür sie stehen. Und sie haben dann auch dadurch viele enge Spiele gewonnen, weil sie auch die Uhr kontrolliert haben. Und mir hat es einfach gefallen, dass man gemerkt hat, die Browns haben einen Plan. Die wissen, was sie machen wollen. Die haben ihre 2 starken Running Backs. Baker Mayfield hat wie ein richtiger NFL-Quarterback gespielt. Und hat so ein bisschen ich habe mir hier aufgeschrieben, spielt wie Kirk Cousins mit ein bisschen mehr Swag. Und das Und das gefällt mir gut. Sowas sehe ich gerne. Der macht wenig Fehler, der macht das, was er kann. Man muss natürlich sagen, was hat sich jetzt in der Offseason so ein bisschen ergeben. Man kann sich nämlich nicht darauf verlassen, dass man immer alle Spiele knapp gewinnt. Und man muss natürlich auch gucken, bei der Defensive, man kann nicht immer in den Shootout gehen. So, das heißt, es gibt natürlich einfach Schwachpunkte, das ist natürlich, sie konnten den Run nicht stoppen, sie mussten in irgendeiner Form, sie müssen, Olivier Vernon, also den zweiten Pass-Rusher, der nicht Miles Garrett ist, ersetzen, Richardson ist weg, allgemein hatten sie Probleme auf Linebacker, durch die Bank weg, und vom Gefühl her haben sie OBJ nicht integriert. Man hatte hinterher das Gefühl, dass die Offense eigentlich ohne OBJ ein bisschen besser ist als, ich glaube, wie hieß er, Donovan People Jones, der einfach nur als Deep Threat gespielt hat. Da hat man das Gefühl gehabt, dass die Offense ein bisschen runterläuft. Meine Einschätzung zum Beispiel vor ist, ein OBJ macht keine Offense schlechter. Also ich glaube, dass man da vielleicht auch sagen muss, das war am Anfang der Saison, man muss gucken, wie macht sich das neue System, wie kommen die Automatismen, und ich glaube, sie kriegen schon einen OBJ irgendwie gewinnbringend integriert. Von daher mache ich mir darüber erstmal keine Sorgen. Und wenn wir gleich zur Free Agency kommen und sagen, okay, sie haben einen Vernon verloren.
Ich grill's nochmal rein. Ja. Die Bengals-Runde war eben so harmonisch, dass ich jetzt doch mal sagen, da sind wir anderer Meinung. Ab wann? Ja, ist ein QB für dich ein Franchise-QB? Baker Mayfield ist 2018 gedraftet worden, da steht bald ein Vertrag an. Wie gut muss ein QB sein, ja, dass du sagst, das ist mein Franchise-QB? Ja, ja, ich meine, nicht alle sind immer Hopes dieser Welt, ja, du kannst nicht immer Top 5 QB haben. Aber wo ist der Wert? Top 10? Muss er Top 10 sein? Das
ja.
Ist natürlich sehr allgemein gesagt, weil es x Stats gibt, aber ich sag mal so, im Durchschnitt von allen Stats wäre ein Top 10 QB. Oder reicht es auch, wenn er Top 10 bis Top 15 ist, weil da sehe ich Baker Mayfield.
Ja, ich gebe dir auch, dass er so Platz 8 bis 15 ist, so ungefähr. Aber dass ich, was ich erstmal dieses Jahr noch sehen will, um ihn wirklich als Franchise-Quarterback zu bezeichnen, ist, dass er ein zweites Jahr in Folge mal konstant spielt. Das erste Jahr war sein Rookie-Jahr, wo er sicherlich auch viele überrascht hat. Im zweiten Jahr unter Kitchens war eine mittlere Katastrophe. Und letztes Jahr hat er sich extrem gut gefangen. Und da möchte ich nochmal einen Step weiter raussehen und dann zu sagen, okay, das ist mein Franchise-Quarterback, der ist jetzt hier durchgehend Top 10. Und da brauchen wir uns dann hier keine Sorgen machen, weil er dann, glaube ich, auch sich noch weiterentwickeln kann. Und ja, man sagt immer, dass Stefanski ihm so eine einfache Offense mit vielen Hilfen und einfachen Reads gegeben hat. Aber die muss man erstmal so spielen können. Also das ist nicht geschenkt.
Ich habe deinen Vergleich gefeiert mit Kirk Cousins, weil das ist einfach so on point. Kirk Cousins ist genau der gleiche über den. Ist das ein Franchise-QB? Ist das kein Franchise-QB? Kirk Cousins kann keine Primetime spielen und keine Playoffs. Baker Mayfield hat Schwankungen, wie weiß ich auch nicht, ja, vor einer völligen Katastrophe. Also, ich habe mal so ein lustiges Meme gesehen, das war so der Baker Mayfield-Zyklus. Kacke, alle hassen ihn. So, und dann fängt es sich, spielt überragend, alles wieder gehypt, aber dann spielt er wieder total kacke. So, also Baker Mayfield ist sehr wirklich nicht konsequent in seinem Spiel. Und man muss sagen, ey, 10, 17, Passing Yards, 18, Passing Touchdown, 12. Interceptions 8, 21. Also es sind keine überragenden Stats. Also er muss performen. Ja.
Genau.
Er braucht so gute Season spielen, liegt an Baker Mayfield. Und für mich ist er noch kein Franchise-Profi. Er hat noch zu beweisen, dass er über eine ganz jetzt 16-17 spielen, 16 Tage, performen kann.
Ich sage nur, dass ich an ihn glaube, dass ich bei ihm Potenzial sehe. Aber
ja, ist ein cooler Typ.
Genau, und Ich finde, der hat so einen gewissen Style, das gefällt mir. Ich finde auch, dass er irgendwie ein Leader ist. Man kann das beim Mic'd Up mal sehen, dass er irgendwie einen Spielzug gekriegt hat vom Coach, dem Coach gesagt hat, das kann nicht funktionieren, und danach ins Huddle gerannt ist und gesagt hat, das klappt auf jeden Fall und bla, und hat die richtig überzeugt, und dann hat es auch irgendwie geklappt. Ich finde, es ist ein Leader. Ich finde, der hat Potenzial, und ich finde, wenn er dieses Jahr gut spielt und noch einen weiteren Schritt macht, den er machen muss, um Franchise-QB zu sein, dann mache ich mir da wenig Sorgen, sagen wir so. Und ich glaube, das ist eine Luxussituation, die er gerade hat. Und daraus muss er jetzt halt was machen, weil bessere Umstände wird er nicht kriegen.
Genau. Er hat gute Waffen und er hat das, was Burrow nicht hat, überragende O-Line.
Genau, dazu kommen wir jetzt natürlich, wenn wir das hier noch durchgehen. Ne?
Das ist der Übergang.
Naja, wir müssen erstmal gucken, wen haben sie überhaupt geholt. Wir haben halt O-Line-Probleme hatten wir nicht, wir hatten Defense-Line-Probleme und wen haben sie geholt? Jadeveon Clowney. Jadeveon Clowney hat in den letzten Jahren richtig auf die Fresse gekriegt. Weil er letztes Jahr bei Tennessee gar keinen Sack hatte und auch davor bei Seattle so lala gespielt hat. Er ist eigentlich diesem Hype und Werft nie richtig gerecht geworden. Er ist ein super Runstopper, aber er ist kein erster Pass-Rusher. So würde ich es mal ausdrücken. Aber ich glaube, dass er in Zusammenarbeit mit Myles Garrett halt überragend sein kann. Ich glaube, dass du Clowney halt viel rumschieben kannst. Der kann eine Dreitechnik spielen, das ist die Position zwischen Guard und Tackle, also mehr Inside. Der kann Outside vom Tackle spielen, also auf einer 5. Der kann aber auch als Outside Linebacker aufgestellt werden. Und ich finde, diese Flexibilität macht ihn richtig interessant, wenn auf der anderen Seite ein Myles Garrett steht. Und vielleicht machen die sich auch mal schön und kommen über eine Seite. Und dann möchte ich sehen, welche O-Line die beiden wirklich mit drei Mann verteidigen kann.
Nicht die Bengals.
Genau, nicht die Bengals. So, und da muss man ganz klar sagen, den Need, den haben sie geschlossen. Ich glaube, Clowney kann richtig viel auch gegen den Run helfen, kann den Pass Rush verbessern und er kann seine Karriere retten. Und der eigentlich, der vielleicht nicht so bekannte Name, aber der wahrscheinlich noch besser ist, weil bei Safeties hatten sie auch Probleme in der Defense und sie haben John Johnson geholt von den Rams und das war so ziemlich der beste Safety, der wirklich auf dem freien Markt war. Der meiner Meinung nach auch...
Staley hat den so gut verwendet bei den Rams. Überragend. Das war das Schweizer Taschenmesser und ich habe den so sehr gewünscht, dass ich zu den Chargers holen, aber die haben Dirty James. Der Johnson bei den Chargers. Aber gut, dass du es ansprichst. Johnson,
top, die gemacht haben. Ist so. Also Clowney ist sicherlich der bekanntere, aber John Johnson, der dritte, ist definitiv der Free Agency Move, der sie richtig weiterbringen wird. Und sonst haben sie haben Higgins wieder geholt, sie haben McKinley weiter für die Edge-Rotation geholt, was wichtig ist, weil du brauchst eine Rotation auf Edge, damit du durchgehenden Druck auf den Quarterback erzielen kannst. Sie haben mit Troy Hill noch einen Veteran Corner geholt. Das kann meiner Meinung nach nicht verkehrt sein. Und danach haben wir immer noch den Draft und da haben sie gleich, wir haben gesagt, okay, wir haben Denzel Ward auf Corner, wir brauchen eigentlich auf der anderen Seite auch noch einen guten und haben das auch gleich in der ersten Runde adressiert mit Greg Newsom, haben meinen persönlichen Lieblingspick von den Browns geholt, das ist in der zweiten Runde als Linebacker Owusu Koramoah. Das habe ich nicht verstanden, aber als 52. Pick in der zweiten Runde kann das ein Stil werden.
Das ist es jetzt schon, ja.
Also.
Das kann man schon nicht als Stil nennen, das ist so offensichtlich. Ich hätte gedacht, wir gehen in der ersten.
Ich hätte auch gedacht, ab Pick 15, 16, ab 20, hätte ich den gesehen. Also der hat mir richtig gut gefallen. Deswegen als Offseason mit den Free Agents, mit dem Draft, sie haben danach noch, sie haben einen Receiver geholt, sie haben einen Offense Tackle geholt, das sind alles so, sie haben Dimitri Felton als Running Back geholt, Schwarz haben sie geholt.
Das ist mein Stil.
Ist ein guter Receiver, aber das war, finde ich, eine richtig gute Offseason von den Browns nach einer 11-Siegesaison. Und wenn ich mir jetzt den Kader angucke, dann muss ich tatsächlich sagen, gibt es vielleicht noch Tampa Bay, aber ansonsten gibt es in der Offense kein Team, was so durchgehend stark besetzt ist. Sie haben Mayfield als Quarterback, Keenum und Loletta sind als Backup in Ordnung. Sie haben Running Back mit Nick Chubb, den besten wirklich reinen Runner in der NFL. Ich finde Nick Chubb als Runner auch, er ist halt nicht so ein Monster wie Derrick Henry, aber als reiner Runner ist, finde ich, Chubb überragend. Und wenn ich mir dann den Receiving Back angucke mit Kareem Hunt, würde ich sagen, es gibt kein besseres Running Back Tandem. Und
schlagkräftige Argumentbewegung.
Richtig. und sie haben auch Janovic als Fullback. Also die können wirklich Two-Back spielen und das, man glaubt es ihnen und man weiß auch nicht, wer von denen den Ball kriegt. Und das bei der Offensive Line, die wirklich zwei eine richtig starke Starting Five als O-Line haben. Sie haben zwei richtig gute Tackles mit Wills und Conklin. Sie haben Interior wahrscheinlich das beste Paket der ganzen NFL mit Bitonio, Treater und Teller. Was mir da ein bisschen fehlt, ist vielleicht die Tiefe, aber kaum ein Team hat auf dem Level mehr als fünf richtig starke Liner. Und deswegen, die Line gefällt mir richtig, richtig gut. Receiver, OBJ und Jarvis Landry haben wir schon erwähnt, aber auch Donovan Peoples-Jones finde ich gut als Deep Threat, hat gute Plays gehabt. Higgins und Switzer sind für die Tiefe auch in Ordnung und man muss halt auch immer sagen, die spielen halt viel 22, 21, 12 Personal, die haben gar nicht vier Receiver auf dem Feld zeitgleich, also in den seltensten Fällen. Man muss ja immer gucken, also wenn wir hier von 22 beispielsweise sprechen, oder von 21, das ist einfacher zu erklären, die erste Zahl ist die Anzahl der Running Backs auf dem Feld in der Formation, die zweite Zahl ist die Anzahl der Titans auf dem Feld. Und wenn ich mir das angucke, wer Hunt und Chubb hat, der wird sie auch oft zeitgleich aufs Feld stellen, einfach um nicht gut lesbar zu sein. Und wer diesen Titans Room hat, der stellt auch ab und zu mal zwei Titans aufs Feld. Ich finde Hooper klasse, ich finde Njoku gut und ich finde auch Harrison Bryant richtig stark. Die haben alle über 500 Snaps gesehen und Harrison Bryant als Receiving Titans ist immer noch, also er hat drei Touchdowns gemacht, gefällt mir, kann man mit arbeiten. Und deswegen gefällt mir diese Offense richtig, richtig gut mit dem Schema, was Stefanski für die hat und was jetzt im zweiten Jahr, glaube ich, eher nochmal besser wird. Kann ich nur sagen, diese Offense erwarte ich viel von. In der Defense gab es Schwachstellen, natürlich Linebacker, haben sie aber mit Owusu Koramoah adressiert. Sie haben in der D-Line halt Garrett und Clowney. Ja,
das ist die erste Frage, ne? Koramoah spielt er eher.
Ja, also der Spiel ist kein Mike.
Inside, Inside
nein,
spielt er nicht.
Nein, der spielt nicht Inside. Also der ist ein Outside-Linebacker. Edge, fertig.
Ja,
ne. Ja, aber sie haben auch noch Tony Fields geholt. Ich finde, Walker und Smith sind solide. Wenn du eine starke Defensive Line hast, ich finde, Linebacker kannst du noch irgendwie überspielen. Wenn du dann brauchst du aber eine mega starke Secondary noch. Und da glaube ich, dass sie halt mit Denzel Ward, Greedy Williams, Troy Hill, jetzt Newsom noch dazu, das ist ein Cornerback-Trio oder Quartett mittlerweile, was ich sehen lassen kann, auch von der Tiefe her. Und Harrison ist der Starter neben Johnson auf Safety und damit kann man, glaube ich, arbeiten. Also ich glaube, dass man auch dass diese Defense einen Schritt machen wird, dass sie besser werden wird, weil sie war nur die 21. beste Defense. Sie haben mehr Punkte kassiert, als sie selber gemacht haben. Und also nicht 11 Siege typisch. Aber ich glaube, dass die Defense besser wird und dass sie auch die Offense mindestens auf demselben Level abliefern wird, wenn nicht auch sich noch mehr einspielen wird. Und deswegen bin ich mal mutig. Mein Guy to watch, vielleicht hat man es gehört, ist Jadeveon Clowney, weil er einfach viel kritisiert wurde und ich glaube, dass man ihn spannend einsetzen kann. Aber ich sage, 2022 kommt der Browns Train, 13 Siege, 4 Niederlagen und der Division Sieg.
So.
So.
Okay.
Dieses Jahr ist es soweit.
Dieses Jahr ist ein Browns, ja. Ja, also erstmal, also ich persönlich, die Browns sind eine Erfolgsgeschichte. Also wer die Browns auch vor ein paar Jahren kennt, katastrophal. Ja. Also die haben ordentlich was gerissen. Und ich glaube auch, dass sie an einem sehr guten Punkt angekommen sind. Die O-Line krank. Und da sieht man, so ist Free Agency mit Rookie wie funktionieren. Ja. Du bist ja Conklin und du bist gedraftet, aber so kennt man der O-Line. Ja.
Ja.
So macht man das. Ne? Also ja, du hast krasse O-Line, ich bei dir, Secondary, krass. Hatten sie gut verbessert, ne? Haben sie gut adressiert, Johnson geholt, wie du schon gesagt hast. Ne? Ward ist für mich einer der besten Cornerbacks, der da in der Liga rumrennt. Ja? Wirklich überragend, war verletzt. Newsom, Rookie muss man mal gucken, Corner ist statistisch die schwierigste Position tatsächlich so mit. Ja. Also die finde ich besonders schwer, wenn sie gedraftet werden, weil es eine verdammt anspruchsvolle Position ist, gerade auch von der Athletik her ist. Ja, man ist ja der reagieren muss. Also bin ich mal gespannt, Aber ich selber halte viel von Newsom, hat mir sehr gut gefallen, was ich am Tape gesehen habe. Deswegen haben sie sich verbessert. Mein Punkt bleibt Mayfield und auch die Receiver. Landry und OBJ, das sind Namen, aber OBJ ist auch immer so einer, wenn es nicht läuft, dann hat er auch mal schnell keine Lust mehr. Und ich könnte mir vorstellen, dass der OBJ, weiß ich nicht, ne, dass das jetzt letztes Season war. Er hört ja schon mal weg, weil er dann Mayfield zu blöd fand. Guck mal, ich sag dir, Schwarz klaut OBJ seinen Spot. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen gewagt, aber ich glaube, da wird es ein bisschen wird's Probleme geben, wo die Offense immer mal was so ein, zwei Spiele zu viel kostet. Und deswegen bleibt, also ich glaube auch, dass wir Winning Record haben, keine Frage. Aber ich denke, es wird 10-7. Ja, es wird 10-7 und damit wird Platz 2 in der Division. Weil ich einfach glaube, dass Mayfield wieder ein paar Schnitzer reißen wird und die Receiver auch ins große Namen sind. Nicht mehr zu liefern diesen Jahr. Also 10-7. Immer noch gut und ich glaube, sie kommen damit in die Playoffs. Vielleicht wird es auch 11-6. So über den Wildcard-Spot kommen sie rein, aber ich gebe dir nicht die Division. Dazu kommen wir noch, wie ich die Division gebe.
Ja, also. Aber jetzt zu denen kommen. Richtig, es kann, ich glaube ja, es kann, es ist ja, soweit kann man glaube ich spoilern. Mit den Baltimore Ravens, ich glaube, es wäre jetzt mein Tipp, dass es dein Tipp ist.
Dein Tipp, dass mein Tipp die Baltimore Ravens sind und dann ist dein Tipp, was mein Tipp ist, wäre genau der richtige Tipp. Ja. Ja. Baltimore Ravens, ich bin kein großer Jackson-Fan, tatsächlich, muss jetzt aber trotzdem die Baltimore Ravens an diesen Spot setzen. Warum? Letztes Jahr gut gespielt, 11-5, auch guter Rekord, und die Browns auch, ne?
Ja,
ja auch 11-5, ja. Auch 11-5. Oh, zu viel Zahlen gerade. 11-5, aber definitiv die besseren Ranks. Ja, ja, es ist, man kann nicht ganz so danach gehen, aber nichtsdestotrotz, 468 Points scored, 7, ja, 7. Platz in der NFL, nur, und jetzt, das ist der Punkt, 303 Punkte zugelassen. Ja, jetzt kann man nicht sagen, die sind zwar nicht so viel auf dem Feld, aber trotzdem, damit sind sie zweitbeste Defense der Liga gewesen. Das ist erstmal eine Ansage. Ja. Ein Team, wenn beides Top 10 ist, weißt du, dass du ein verdammt gutes Team hast. Ja. So weich diese Faktoren auch sind und von so viel sie auch abhängig sein mögen, wenn das beides Top 10 ist,
dann hast du ein krasses Team. Definitiv.
Das ist das Entscheidende, du musst balanced sein. Ja.
Ja.
Das ist wichtig und das sind sie. Ja. Wenn wir uns mal angucken, fangen wir mal vielleicht mal so rum an. Was lief nicht so gut bei Baltimore? Und da sind wir jetzt auch bei dem Punkt, was mich immer so ein bisschen an Lamar Jackson stört. Der kann ja noch so gut laufen, aber für mich ist immer noch, vielleicht bin ich ein bisschen altmodisch, aber für mich muss QB werfen können. Für mich ist QB, wenn er laufen kann, ist das eine nette Zusatzleistung. Aber primär beurteile ich einen QB danach, wie gut das Passing-Spiel mit ihm funktioniert. Das ist für mich das Wichtige bei einem Quarterback. Nicht mal unbedingt, das können ja super Zahlen sein. Ja. Wir können ja auch dann die siebtbeste Offense sein, was Yards angeht. Aber ich als Coach würde nicht sehen wollen, dass mein Team die ganze Zeit hin und her rennt, weil die Verletzungsgefahr ist unglaublich groß. Ja. Und wenn dein Franchise-QB sich verletzt, das ist die eine Position, dann war es dann. Und wenn wir uns das Passing-Spiel anschauen, Lamar Jackson mit 2757 Yards, nur auf Platz 22, unglaublich stark abhängig vom Run-Game. Hat man im Playoff-Spiel gesehen, wo sie rausgeflogen sind in einem Divisional Round gegen die Buffalo Bills, haben sie nur 3 Punkte gescored, unter anderem, weil das Laufspiel nicht in Gang kam. So, jetzt müssen wir Lamar Jackson, ja, letztes Jahr hat der 36 Touchdown noch besser geworfen, also vorletztes Jahr, oder MVP sogar, ja. Aber wenn du ein krasses Running Game hast und die Defense schon mit irgendwie gefühlt 10 Leuten in der Box rumlungert, weil sie mit dem Run rechnen, ja, dann werfe ich auch den Chip-Pass da drüber, ja. Wahrscheinlich nicht, aber auch ein anderer QB wirft den vielleicht darüber, ja. Das ist halt das Ding. Gegen wer gegen die Ravens spielt, stellt sich auf den Run ein. Starke Running Backs in der Season, was da waren. Ingram, Dobbins dieses Jahr, krasser Rookie, sehr gut gespielt. Edwards ist auch sehr gut, Powerback. Und der QB kann auch noch laufen. So, das heißt, du stellst dich auf den Run ein. Und dann hast du immer mal diese 1, 2, diese 3, 4 Pässe. Und wenn das Run hier nicht funktioniert, wirst du bei diesem Feind ein überhaben irgendwo. Und es ist relativ leicht zu lesen für den Quarterback. Also das ist für mich so das, wo ich sagen würde, da müssen wir aufpassen bei den Baltimore Ravens. Aber natürlich, never change your winning system. Wenn es laufen funktioniert, funktioniert es laufen. Braucht man es auch nicht ändern. Nichtsdestotrotz, Passing-Spiel, denke ich, um wirklich ganz oben anzukommen und in der AFC wirklich auf Augenhöhe mit dem Chief zu sein, muss das besser werden oder wieder so wie in der Vorsaison. Ja. Das ist so das, wo ich sagen würde, da hadert es und da, wo ich mir auch die Frage stelle, ist Lamar Jackson wirklich, also er wird der Franchise QB Nummer 1 Score, aber so ein bisschen bittere Beigeschmack hat er da doch irgendwie mal, für mich.
Ich bin da bei dir.
Also gut, haben wir abgefrühstückt, das Laufspiel. Ich meine, über 1000 Yards mit QB. Er war einfach der neuntbeste Rusher als Quarterback. Und ganz ehrlich, als jemand, der selber Open Field Tackles machen musste in seinem Leben oder muss, Open Field Tackles sind eklig. Und teilweise habe ich so mitgeweint mit dem QB, wenn Lamar Jackson da so einen geilen Schuppen-Move rausgehauen hat und der QB, wenn der Cornerback oder Safety einfach nur einen Matsch schlag. Ja. Das kann der unglaublich gut. Open Field, Lamar Jackson mit dem Ball, tödlich. Und das sieht man immer wieder. Also das muss man ihm lassen. Laufspiel funktioniert, keine Frage. Dobbins ist schon am Gewinn sehr, sehr gut gespielt. Hat mir sehr gut gefallen. Das funktioniert. Und vielleicht eine Erwähnung, die ich noch nennen möchte, gerade vielleicht den Kopf schlägt auch wieder das DB-Herz. Marlon Humphrey. Überragender Cornerback. Ja, wieder sehr, sehr gut gespielt. Hat für mich noch so eine Fußnote hier verdient.
Die hat er sich wirklich verdient, das muss ich dazu sagen. Also, es gibt keine vier besseren Cornerbacks in der Liga. Also.
Er hat immer seine Nummer 44 oder sowas. Kein typischer Cornerback-Nummer auf jeden Fall.
So, aber im Herzen Linebacker, ist ja nicht schlecht.
Ja, also die Ravens, Defense, aber Ravens ist auch Defense-Football. Ne? Also Ravens, wenn ich an die Ravens denke, denke ich erstmal einen krassen Linebacker.
Ich denke eigentlich nur an Ray Lewis. Und ich wundere mich jedes Jahr, dass er nicht mehr spielt.
Ja, dass er nicht doch nochmal irgendwie rauskommt und Ray Lewis und irgendwie nochmal sagen, let's go.
Wir sind immer noch krass. Lass uns in Menschen rennen.
Das waren zwei Spieler. Ja, aber jetzt hat sie mal den Humphrey und mal gucken, was das Battle kriegen wird. Aber das kommt.
Ja,
Free Agency, den haben sie sich geholt. Ich weiß auch nicht, was brauchen die Ravens? Was ist etwas, wo du sagen würdest, was haben die wirklich dringend gebraucht? Außer Receiver. Ich würde sagen, sie haben dringend Receiver gebraucht.
Outside Receiver, um genau zu sein.
Kommen wir gleich zu. Hast du eine Position, wo du sagen würdest, außer vielleicht Receiver?
Einen Linebacker-Coach für Patrick Queen.
Die tackle ich, richtig.
So.
Ja, okay, aber auch da, Linebacker. Fort Queen, das ist okay.
Ich war Patrick Queen, ich fand Queen auch gut, als er den. Also, ich war erstaunt, dass er solche Probleme hat. Ich glaube auch, dass er im zweiten Jahr besser spielen wird.
Ich denke auch, weil er ist ja überragend gewesen.
Ja.
Außer, und das ist etwas, Patrick Queen. Ich meine, wenn wir uns mal angucken, Rookies sind 106 Tackle, 66 Solo, 36, alle sind zu Forced Fumble, das haben manche in 3 Jahren nicht. Ja. Das Aber ist aber relativ fett, 22 Miss Tackle. Es gab niemanden, der mehr Miss Tackles hatte. Und immer wenn er angeworfen wurde, Passer Rating von 117,5 zugelassen, das ist auch schlecht. Ja. Für einen athletischen Linebacker wie Queen,
ja.
Muss man im Auge haben, aber ich denke, das sind zwei Sachen, die sind coachable. Gerade das Tackling und Coverage ist natürlich alles schneller in der NFL, wenn es für Linebacker vielleicht gerade mal noch ein Ticken schwieriger. Ne? Also da haben sie schon einen guten. Also ich habe jetzt nicht so ein extremes, super extrem Bedarf identifiziert, was man ja auch daran sieht, dass sie einfach in beiden Top 10 waren, offensichtlich letztes Jahr. Da kann es auch gar nicht so einen großen Bedarf geben. Wie gesagt, Wide Receiver, um das Passing Game zu knüpfen, mit Lamar Jackson. Und das haben sie auch getan. Sie haben Wide Receiver adressiert, sie haben Sammy Watkins geholt. Hat nie so ganz die Erwartungen erfüllt, die man vielleicht gesetzt hat, aber trotzdem, solider Veteran, der definitiv was mitbringt, was Lamar Jackson hilft. Erfahrung in dem Wide Receiver-Raum, da sind ja auch viele Junge, mit Browns zum Beispiel, Hollywood, das glaube ich, sein Nickname.
Und Outside schlägt. Outside hat er in Kansas gezeigt, er ist kein Nummer 1 Receiver, ja, aber er hat gezeigt, dass er Outside 1 gegen 1 gewinnen kann. Und damit.
Ja, und 4 Nummer 1 Receiver kann sich auch kein Team leisten.
Eben. Also.
So, das heißt, du brauchst gute Nummer 2, Nummer 3 Receiver. Dann im besten Fall werden die nie Nummer 1 Receiver, weil da musst du dich entscheiden, ob du den neuen Nummer 1 Receiver behalten willst oder deinen alten Nummer 1 Receiver. Also willst du vielleicht gar nicht, dass er genauso gut wird. Ja. Ja. Mit Sammy Watkins haben sie sich einen guten geholt, haben die Position adressiert. Finde ich persönlich wichtig, dass sie das gemacht haben. Sie haben sich noch auf Offensive Line verstärkt mit Kevin Seidler, Guard. Ja, Tackle haben sie auch noch geholt, Villanueva. Also die sind O-Line ja verstanden, dass das für sie wichtig ist. Ja. Und gerade Running ist natürlich auch für eine Offensive Line besonders schwierig. Sie müssen auf die nächsten Level gehen, sie müssen blocken, das ist anstrengender als Passblock. Das heißt, du hast auch eine höhere Rotation, das heißt, du brauchst auch mehr Tiefe. Wenn du viel Neues brauchst, du viele O-Line. Selbst wenn dein Starting Lineup schon gut ist, hol dir Kadertiefe, das haben sie gemacht. Haben sich noch zwei Edge-Rusher geholt, da war ja auch eben, da waren wir auch so ein bisschen, vielleicht auch noch nie tatsächlich bei den beiden, weil sie haben zwei ihrer Top-Rusher verloren mit Ngakoue und Judon. Haben sie zwei super Edges verloren, die haben sie wieder aufgefüllt mit Tiefe, die ganze lässt sich, ja, das muss man abwarten. Ich würde sagen, sie haben sich eher verschlechtert mit den Leuten, die sie geholt haben. Aber wir werden sehen. Also die Ravens sind schon wirklich sehr stimmiges Team. Was den Draft angeht, Right Receiver direkt adressiert, Bateman, Right Receiver Minnesota, bin ich ein bisschen überrascht, hatte gar nicht so auf dem Schirm. Hatte ich ein paar andere, so, wo ich sagen würde, hätte ich vielleicht sogar noch davor gesehen.
Trotz
haben sie den ersten Pick von Right Receiver gewusst.
Ich fand Bateman auch gut, also ja. Muss ich tatsächlich sagen. Bateman hat mir gefallen. Also vom Speed her, den er einfach mitbringt. Also.
Ich hatte ihn so Anfang 2, aber das war auch irgendwie, was hat
Range? Ist ja Ende erste, Anfang 2, das ist eine Range.
Ziemlich spät.
Ja.
Also auf jeden Fall haben sie da einen wichtigen Pick gesetzt mit Bateman, mal gucken, wie er einschlägt. Ansonsten nennenswert, eher ein spektakulärer Draft. Für mich, meines Erachtens nach, keiner, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, sie haben den bekommen. Weiß nicht, wie es dir da geht.
Ich finde den Owe gut. Also den Odafe Owe, den Penn State Outside Linebacker. Der kann, glaube ich, was werden. Also der kann auch gut in dieses System passen. Die spielen ja mit diesen drei Defense Tackle Ends da, die halt mit drei Calais Campbell gefühlt, die halt zu dritt fünf Menschen beschäftigen und dann kommen sehr viel übers Blitzing und ich glaube, da kann der gut reinpassen. Also. Und
ich auch. Also sie haben zumindest einen wichtigen Punkt, was wir auch schon gesagt haben, vielleicht noch Outside-Linebacker, sowas noch nicht wäre.
Ja.
Da haben sie dann White Receiver Outside-Linebacker adressiert in der ersten Runde. Ich weiß gar nicht, ob sie getradet haben oder ob sie einen Pick aus dem vorhergegangenen Trade hatten. Das weiß ich gerade gar nicht. Nichtsdestotrotz, ich glaube, der zweite Pick war sogar der eigentliche Pick. Ne?
Ja, ich glaube, ja. Müssen wir mal nachgucken. Das liefern wir nach über unsere Social Media Kanäle.
Nein, sie haben auf jeden Fall zwei gute, wichtige Sachen in der ersten Runde adressiert, dementsprechend kein Second Round Pick gehabt. Hat vermutlich damit zu tun. Guard noch geholt, DB, Right Receiver Corner, noch ein Outside Linebacker, Tight End, geht am Ende auch ein Tight End, ist auch so wie Running Back. Findest du immer gut in deinem späteren Runden. Ist solider Draft, erste Runde sehr gut.
Ja.
Nichts Spektakuläres, wo ich sagen würde, den haben sie in der vierten Runde bekommen. Aber solider Draft und ich denke, sie haben sich nicht verschlechtert. Vielleicht im Pass Rush, da muss man gucken, ne, da haben sie zwei gute verloren.
Aber da muss man halt auch sagen, die kommen halt viel übers System, was Druck angeht. Ne? Also ich würde jetzt tatsächlich sagen, ich stelle mir tatsächlich so die Frage, haben sie sich groß verschlechtert? Judon hat eine Qualität und Ngakoue sicherlich auch, aber der Druck wird halt irgendwie über das System erzeugt und die brauchst, glaube ich, gar nicht die Spieler, die 1 gegen 1 einfach nur aufgrund von Personal Quality gewinnen, sondern vielleicht reicht da der Rookie, vielleicht reicht da einfach ein guter Slant, also wenn die Defense Line sich einfach ein bisschen mehr bewegt und nicht das Gap nimmt, was vor ihnen steht, sondern ein bisschen stuntet. Von daher sehe ich da immer noch eine Top 10 Defense auf jeden Fall.
Ja, das denke ich auch. So ist, sie haben jetzt nicht einen Joey Bosa und einen Aaron Donald verloren. Na gut, ich wollte gerade sagen, Aaron Donald ist kein Pass Rush, aber der ist
ja
trotzdem Pass Rush, auch wenn er Defense Tackle ist. Ne? Also sie haben jetzt nicht Armstead und Bosa verloren. Ne? Also so muss man es auch mal sehen. Also die sind ersetzbar, die beiden. Ja, Guys to Watch, bei uns ist man schon Patrick Queen. Er muss sich in den genannten Punkten verbessern. Und wenn er das tut, die Zukunft gehört ihm. Und er tritt in große Fußstapfen auf Linebacker in Baltimore, aber kann er definitiv, will gar nicht sagen, erreichen. Er ist ein ganz anderer Spielertyp. Ray Lewis wäre heute gar nicht mehr gut, ist gar nicht mehr zeitgemäß. Ray Lewis. Wenn er heute spielen würde, wäre der Durchschnitt. Ne? Heute
war das würde ich, das würde ich so, das würde ich so deutlich nicht sagen. Das würde ich so deutlich nicht sagen. Ihm ins Gesicht würde ich es auf jeden Fall nicht sagen und ich glaube, Ray Lewis würde heutzutage Leute töten auf dem Feld. Aber wer würde auf jeden Fall, wahrscheinlich, der würde einfach vom Platz fliegen. Das
ist ein stark veränderter Linebacker,
ja. Ja.
Aber ist ja auch egal. Er kann auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Linebacker werden,
ja,
wenn er das bekommt. Unit to watch, die Cornerbacks, ne? Humphrey und Peters.
Das ist krass.
Das ist vielleicht das beste Cornerback-Tandem der Liga.
Nenn mir den besten. Nenn mir spontan ein besseres. So. Also ich finde Wright von Buffalo noch krass, aber dann. Ja, also eben.
Talent, Injury Patch, also mir fällt kein besseres ein. Also vom Coverage Grade her, 76-7, da waren sie Dritter in der Liga. Also das ist wirklich stark. Was will ich über ihn sagen? Starkes Running Game, das wird sich nicht verschlechtern, ne? Im Gegenteil. Passing Game muss sich verbessern, haben sie aber was für getan mit dem Receiver. Eine gute Anspielstation für das ist Brown vor allem. Corner super stark. Edge könnte man jetzt sagen, haben sie vielleicht was verloren, aber ich weiß nicht, ob das ausschlaggebend ist. Also ich sehe die Ravens bei 12-5. Ich sage, die holen den Division Sieg. Und
Ich bin bei 11. Ich bin auch so bei 11 oder 12-7. Also auf jeden Fall weniger als Cleveland, aber 11 oder 12 Siege sehe ich auch. Ich bin komplett bei dir, dass dieses Cornerback-Duo überragend ist. Gerade in der Qualität. Also das finde ich schon wirklich sehr, sehr gut. Und was man, glaube ich, wirklich unterschätzt, sie haben es verstanden, sie haben Villanueva geholt und sie haben Kevin Seidler geholt. Der ist vielleicht nicht mehr Elite, aber die haben eine komplette rechte Seite als O-Line neu. Haben jetzt da auch eine gewisse Tiefe und das ist für das System, was die in der Offense spielen, Gold wert. Und dazu Brown und Watkins, vielleicht Bateman als Rookie. Also es wird mich nicht wundern.
Die Baltimore Ravens sind mies im Passen, aber besonders gut im Pass verteidigen.
Ja.
Und auf der Offense-Seite ist es genau andersrum. Und jetzt kommt Klopf auf Stahl, nächstes Team. Die Pittsburgh
Steelers. Ja, okay. Also dieser Übergang war hart. Das muss man wirklich sagen, dieser Übergang war sehr, sehr hart. Aber den nehmen wir so mit. Ja, ne, also den nehmen wir so mit, ist ja schon spät. Für die Leute, die es nicht wissen, wir sind gerade live bei Twitch. Also wer uns live beim Podcasten zugucken möchte, kann das natürlich jeden Dienstag um 22 Uhr tun. Wir laden diese Folge natürlich dann als Podcast und im Nachgang auch bei YouTube hoch. Also bei Podcast, die Podcasts natürlich bei allen üblichen Podcast-Anbietern und das Video im Nachgang bei YouTube hoch. Aber wer es live sehen möchte, 22 Uhr dienstags Twitch, könnt ihr auch Kommentare schreiben, so viel ihr wollt. Aber jetzt das letzte Team des Tages, die Pittsburgh Steelers. Die Pittsburgh Steelers haben letztes Jahr die Division geholt, haben 12 Siege geholt, nur 4 Niederlagen. Und ich hatte trotzdem nicht das Gefühl im Nachgang, dass sie eine gute Saison gespielt haben.
Das Ende war mies.
Ja, sie haben am Anfang einfach sind mit 8 Siegen gestartet und danach sind sie 4-4 gegangen. Und da hat man festgestellt, dass die Offensive Line verjüngt werden muss. Da hatten sie echt Probleme. Der Center Pouncey hat aufgehört, die beiden Tackle haben aufgehört worden, haben andere Verträge unterschrieben. Der Castro wurde jetzt noch gecuttet. Also da wird auch im neuen Jahr eine neue Offensive Line stehen. Ansonsten haben sie Bud Dupree verloren, obwohl sie hatten eine überragende Defense. Das muss man ganz klar sagen. Aber Bud Dupree war sicherlich auch einer der Gründe, aber meiner Meinung nach nicht der ausschlaggebende Grund. Und als ich gelesen habe, dass er 82,5 Millionen kriegt, hätte ich ihn auch gehen lassen. Muss man ganz klar so sagen. Ich glaube bei den Steelers, dass sie viel an der Offensive Line tun müssen, dass sie einen Running Back brauchen vor der Saison. Und glaube aber auch da grundsätzlich, die Steelers sind so ein Team, die glaube ich immer noch durch gutes Coaching ein bisschen bessere Ergebnisse erzielen, als sie eigentlich vom Talent her sind. Ich halte sehr viel von Mike Tomlin, der ist jetzt das 14. Jahr da. Sein Assistent John Mitchell ist jetzt seit 27 Jahren bei den Steelers. Und gefühlt sind die auch immer erfolgreich in irgendeiner Form. Das liegt natürlich nicht nur am Coaching, aber glaube ich auch. Man muss gucken, wen haben sie verloren. Sie haben James Conner verloren, sie haben Mike Hilton verloren, Bud Dupree, das haben wir schon gesagt. Matt Filer haben sie auch noch verloren, auch wichtig. Villanueva haben sie verloren. Aber sie haben auch einiges dazugekommen. Das sind zwar nicht die großen Namen, aber sie haben schaffen es, glaube ich, zumindest in der Offensive Line auf eine solide Basis mit Leuten wie Joe Hark, wie Coward, wie Trey Turner, den sie von den Chargers geholt hatten, haben, der bei den Chargers ein katastrophales Jahr hatten, aber davor eigentlich Pro Bowler war. Deswegen, vielleicht findet er ja wieder zu alter Klasse. Ansonsten haben sie mit BJ Finney von den geholt, sie haben Kalim Bellage geholt und Arthur Mollet. Aber sie haben natürlich auch gedraftet. Und da muss ich sagen, da habe ich die Welt nicht verstanden. Sie haben in der
Erst nochmal ganz kurz auf die Schulter klopfen. Ich muss das jetzt kurz einwerfen. Wir beide haben gesagt, Chase Claypool wird der Steal für die Steelers. Ja. Und ich möchte nur ganz kurz sagen, dass er sehr gut gespielt hat. Ja, mit 38 Jahren zum neuen Touchdown. Nur mal kurz Props an uns, das war wieder ein Spiel, der funktioniert.
Definitiv, definitiv. Wäre ich auch tatsächlich noch zugekommen, habe ich mich auch schon mehrfach in der Vorbereitung für gefeiert und mich gefreut. An den Receivern hat es auch nicht gelegen, dass sie letztes Jahr nicht gut gespielt haben. Aber, richtig, aber Chase Claypool, definitiv. Ne? Wir sind hier, aber wir gehen noch den Draft durch. Sie haben Najee Harris geholt als Running Back in der ersten Runde. Und ich muss halt immer sagen, ich finde persönlich, wenn du keine gute O-Line hast, hol dir keinen Running Back in der ersten Runde, weil das verschenkt das Kapital. So, für das gleiche Geld kriegst du zwei solide Guards und das hilft dir wahrscheinlich mehr. Obwohl ich Harris für einen sehr guten Running Back halte und hiermit jetzt schon mal einen Fantasy-Tipp aussprechen möchte. Für jeden, der Fantasy-Football spielt, Najee Harris wird eine Menge Snaps kriegen, wird Rush-Yards kriegen, wird Passing-Yards, Receiving-Yards kriegen. Also definitiv, vielleicht nicht als vierten oder fünften Running Back als Pick 5 oder 6 nehmen, sondern für die zweite Runde, aber definitiv nehmen. Welcher Pick kritisiert wurde, war der zweite von Pat Freiermuth von Penn State, den ich persönlich aber gar nicht so schlecht finde. Ich finde, so ein Tight End an dem Spot kann man machen. Ansonsten Guards verpflichtet, O-Line verpflichtet, Linebacker verpflichtet und ein Panther in der siebten Runde. Und das ist ein Spot, wo man einen Panther auch nehmen kann.
Ja, in der siebten Runde geht das auch
mal. Genau. Wenn man sich jetzt die Position alle mal für sich anguckt, dann findet man natürlich auf Quarterback Ben Roethlisberger, der mittlerweile halt echt alt ist. Und man weiß halt nicht, ist er... Also er ist auf jeden Fall nicht Teil der Zukunft, ist er aber vielleicht nicht auch Teil des Problems, dass die Steelers immer bis zu einem gewissen Level kommen, das auch halten und das auch gut spielen, aber halt nicht weiter. Und ich bin mittlerweile der Meinung, dass man da vielleicht eine Änderung anstreben sollte, aber vielleicht hat er auch noch die eine Saison im Tank. Als Game Manager ist er weiterhin gut. So, auf Running Back, Najee Harris wird da die meisten Snaps sehen, glaube ich, von Day One an. Der Rest ist nicht so überragend. Er ist eine deutliche Verbesserung zu James Conner. Aber das gebe ich halt zu bedenken. Ich bin gespannt, wie gut ist diese O-Line. Ich glaube, sie hat vielleicht keine explizite Schwachstelle. Aber sie ist halt auch nicht mehr so stark wie noch vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren, wo Le'Veon Bell da einfach gewartet hat, bis ein Gap aufgegangen ist und dann da durchgesprintet ist. Wo sie extrem stark ist, und da kommt auch Roethlisbergers Stärke wieder zugute, dass er den Ball extrem schnell los wird, ist auf Wide Receiver. Juju Smith ist sicherlich kein Nummer 1 Receiver, aber jemand, den man gut rumschieben kann. Deontay Johnson, auch ein guter Receiver, ist im Slot, finde ich, sehr gut. Und dann hast du Chase Claypool als für mich Ex-Receiver. Outside, Riesentyp, wird wahrscheinlich sich nochmal verbessern. Und auf Tiden?
Da bin ich tatsächlich überrascht gewesen, dass sie keinen Wide Receiver gedraftet haben. Also gar keinen.
Ja,
also das hat mich überrascht, weil Juju Smith-Schuster wird kein, du hast schon gesagt, Nummer 1 Receiver werden.
Ja.
Der hat Antonio Brown nicht beerbt und Johnson. Also, da fehlt mir so Chase Claypool. Willst du nach dem ersten Jahr schon jemals dein Nummer 1 Receiver
Anscheinend.
Ausrufen, ich weiß nicht. Also, dass sie da nicht noch ein bisschen, da hätte ich gedacht, dass sie wirklich noch ein bisschen
ja, aber.
Da kommt vielleicht auch der Unmut beim Titel.
Genau. Das kann, das kann, aber ich mit Ebron und Freiermuth kannst du, glaube ich, auch Double Tight spielen. Glaubhaft. Ich glaube, mit Johnson und Claypool hast du da auch noch Potenzial. Da kann, ich glaube, dass ein Claypool irgendwann dein Nummer 1 werden kann. Er hat auf jeden Fall den Körper dazu. Einfach, dass er was darstellt.
Ich weiß nicht, dass du bei PFF und die Starting Line haben Johnson und Smith Schuster stehen, also Steve und nicht Claypool. Überrascht mich.
Aber ich, da spielen, wie spielen sie da, in welchem Ding? Also da spielen sie, glaube ich, auch Double Tight, oder?
Ja, ja, sie spielen Double Tight. Hm.
Die Frage, die ich, ja, die Frage, die ich mir stelle, wer wird der Starting Center nach Pouncey? Hassenhauer, Finney, vielleicht Green, der Rookie. Das ist, glaube ich, das wird, glaube ich, im Trainingscamp entschieden. Ansonsten, wie gesagt, die O-Line hat, glaube ich, keine Schwachstelle in dem Sinne, ist aber gefühlt sind die alle so maximal durchschnittlich. Aber die Offense hat einen Vorteil, sie hat eine unglaublich starke Defense auf der anderen Seite. Und das heißt, vielleicht brauchen sie gar keine Highscoring Games. Sie haben eine unglaublich gute Defense. Die Defense-Line von vorne weg ist mit Hayward und Stephon Tui. Das sind zwei, und meiner Meinung nach, richtig unterschätzte Defense-Liner. Die machen einen richtig guten Job. Bud Dupree war auch dabei. Jetzt sind da Alualu und Marsh. Das ist eine gute Rotation. Dann haben sie noch Coward und Wormley. Die haben sogar eine gute Tiefe da in der Defense-Line. Das ist sehr, sehr gut. Man darf da bei den Steelers immer nicht vergessen, die kommen natürlich auch noch viel mit Outside-Linebackern. TJ Watt beispielsweise, der das, glaube ich, ganz solide macht. Als
zwei. Ist der Defensive Player of the Year geworden eigentlich? Nicht Donald. Aber gut, alles Thema.
Ja, ich glaube, es gibt für beide Argumente tatsächlich. Muss man ganz klar sagen.
Ja.
Bei Donnet, ich glaube, bei Donnet ist man es einfach ich glaube, bei Watt ist man mehr überrascht gewesen. Ich glaube, bei Donnet war man die krasse Saison einfach gewohnt und deswegen war es nicht mehr so besonders, sondern man, das ist so wie als wenn Lionel Messi halt ein krasses Spiel macht. Ja, das kennt man halt. So. Und aber deswegen in der Front sind die immer noch richtig gut besetzt, glaube ich. Auf Linebacker Devin Bush. Ich mag ihn.
Krass.
Also,
sehr gut.
Richtig gut. Richtig, richtig gut. Ich finde aber auch Vince Williams gut. Also, Bush sicherlich nochmal besser und Alex Hicksmith. Das ist alles in Ordnung, was da rumläuft. Als DB.
Ja, du kannst ja nicht nur Pro Bowl haben.
Genau.
So. Ist das du musst auch die soliden haben. Da ist Williams, denke ich, gut.
Richtig.
Und Bush ist halt der Pro Bowler.
Und du musst halt auch, glaube ich, das meine ich gerade bei der O-Line, das ist gar nicht, du darfst halt in der Defense keine klaren Schwachstellen haben, weil wenn du einen Spieler hast, der vielleicht nur ein Bein hat, ja, dann spielen sie die ganze Zeit über den. So, und wenn du eine klare auszumachende Schwachstelle hat, dann wird das in der NFL auseinandergenommen, deswegen ist es erstmal wichtig, alle auf ein solides Level zu kriegen. Und das haben die Steelers, sie haben keine klare Schwachstelle in der Defense. Sie haben mit Joe Hayden und Cameron Sutton gute DBs. Und haben mit Lane und Denmark auch eine gute Rotation da. Wen ich richtig feier, ist Minka Fitzpatrick. Da hat sich der First-Round-Pick im Trade definitiv gelohnt. Aber auch Terrell Edmonds ist als Komplementärpart richtig stark.
Sehr gutes Trade-Department.
Ja, gut. Also, und allein diese ganze Defense, es ist immer schwierig, dass diese Defense, dass eine Defense von Jahr zu Jahr auf dem gleichen Level bleibt. Das ist bei einer Offense einfacher zu regeln. Also weil solche Sachen wie Interceptions, Turnover und so weiter, es lässt sich oft schwer wiederholen oder schwierig wiederholen. Glaube aber, dass diese Spieler trotz des Abgangs von Bud Dupree so viel Qualität haben und aufgrund des Coachings so gut sind, dass ich mir da eigentlich keine Sorgen mache. Die Secondary hat die meisten Interceptions der ganzen Liga geholt mit 18 Stück. Das meine ich mit, ist manchmal schwer zu wiederholen, weil es sind manchmal natürlich so 50-50 Bälle, die landen auch ab und zu mal beim Receiver und dann ist ein Touchdown. Trotzdem mache ich mir ein bisschen Sorgen über die Pittsburgh Steelers, weil ich Ben Roethlisberger nicht mehr so vertraue, weil ich der O-Line nicht so vertraue und ich glaube, dass dich eine Defense in der heutigen NFL, die ja sehr offenslastig ist, maximal zu einer ausgeglichenen Bilanz führen kann, wenn die Offense nicht so gut ist. Ich habe hier eine gewisse Range eingebaut. Ich kann mir vorstellen, dass es eine komplette Katastrophe wird das Jahr. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie irgendwie bei 11 Siegen landen. Deswegen habe ich mich jetzt für 8 Siege und 9 Niederlagen bei den Steelers entschieden und Platz 3 in der Division. So, als Punkt. Für mich die unterschätztesten Spieler sind Cameron Hayward und Stefan Tui und in der Offense als Guy to Watch Chase Claypool.
Ja, ich sehe das sehr ähnlich mit den Zahlendreher. Bei dem ist 9-8 und ich habe mich auch schwer getan. Jetzt nur das bei den Division ist auch schwierig. Ja. Waren drei Playoff-Teams. Steelers waren erster, kommen jetzt trotzdem am schwächsten vor im Rückblick, was nicht gemeint ist. Ja. Wegen diesem schwachen Ende. Und man darf nicht vergessen, sie hatten die längste Winning-Spiel. Sie haben am längsten die Null gehalten, was Niederlagen angeht. Aber nichtsdestotrotz war es irgendwie kein starkes. Es war eine komische Saison bei den Steelers. War trotzdem schwierig, diese drei Teams, Bengals mal ein bisschen außen vor, ne? Also Baltimore, Cleveland und Pittsburgh einzuschätzen. Aber ich denke, die Defense, es ist nicht, also man hat damals mal gesagt, Offense wins Games, Defense wins Championships, in dieser passlastigen NFL, mit dieser Power-Offense-NFL, die wir heute da haben, ist die Offense zu wichtig, um sagen zu können, es reicht eine starke Defense, wie das vielleicht bei den Broncos der Fall war, als sie noch mit Peyton Manning den Super Bowl gewonnen haben. Ja, ja. Ich glaube, das reicht nicht mehr. Und Big Ben, das war katastrophal, was man am Ende gesehen hat. Ich glaube es nicht mehr. Er ist durch. Sollte es vielleicht Eli Manning und Philip Rivers gleich tun, seine Draft Class und retiren. Das wird er nicht diese Season tun, aber ich glaube, er wird diese Season merken, dass es hätte tun sollen. Und ja, die Receiver sind ja auch nicht stark genug. Also da mache ich mir wirklich Sorgen. Kann das Run Game stark genug werden? Ich glaube, der Running Back ist gut genug, die O-Line nicht unbedingt. Ja. Und reicht die Defense? Ich denke nicht. Und deswegen, ja. Deswegen 9-8 und das ist dann auch bei mir Platz 3 in der AFC North. Ja. Also, ich würde sagen, wir fassen das mal kurz zusammen. Ja, Tom, wer ist bei dir Platz 1?
Die Cleveland Browns.
Mit welchem Rekord? Was hast du dir gegeben?
13-4.
13-4. Cleveland Browns 13-4 auf 1 bei Tom. Bei mir Baltimore mit 12-5. Baltimore Ravens, weil sie so schön balanced sind. Platz 2, Tom.
Sind bei mir die Baltimore Ravens. Und ich sag jetzt einfach mal 11-6.
11-6. Ja, bei mir Platz 2, Überraschung, die Cleveland Browns. Hier haben wir den Dreher. Mit 10-7. Und sorry, Baker Mayfield, ich feiere nicht. Ich liebe die Werbespots, wo er alleine im Stadion und chillt und so tut, als wäre das sein Haus. Finde ich super witzig. Aber nichtsdestotrotz ist er mir zu, er schwankt zu sehr, deswegen Browns, sorry, Platz 2, 10-7, 11-6, vielleicht irgendwie bei Wildcard kommen wir mal rein. Ja, Platz 3 noch.
Pittsburgh Steelers mit 8 Siegen und 9 Niederlagen.
Same hier, Pittsburgh Steelers, aber mit 9 Siegen, 8 Niederlagen, eine TJ Watt gewinnt ein, zwei Spiele. Nein, die Defense wird ein, zwei Spiele regeln, wo die Offense völlig katastrophal.
Meinst du, ja, spielt, was ist eigentlich mit Mason Rudolph? Also, den haben wir noch gar nicht erwähnt.
Wen?
Mason Rudolph?
Meinst du Jared? über den haben wir übrigens so wenig gesprochen. Meinst du Jared? Der wird rasieren bei den Browns, wenn er wieder fit ist.
Ey, definitiv.
Aber gut, okay, also Platz 4, klar, keine Überraschung. Was mit Farbenbomben? Sind sie die Bengals?
Sind sie nicht die Bengals? 5 Siege, 12 Niederlagen.
Ja, hab ich auch. Platz 4 sind sie in den Bengals, 5-12, die sind das Team, was noch im Rebuild ist. Barrow, junger Typ, wieder kann es jedenfalls abgehen. Also, merkt's euch. Tobi sagt, Ravens, Browns, Steelers, Bengals. Tom sagt, Browns, Ravens, Steelers, Bengals. Ja, relativ ähnlich, alles dicht beisammen. Und ich glaube, wir haben die FC North ganz gut abgefrühstückt, würde ich sagen, oder?
Definitiv. Ich kann eigentlich zum Abschluss auch nur noch sagen, das letzte Wort wird es wie immer du haben. Aber liked uns auf all unseren Social-Media-Kanälen. Wir haben nur Twitter und Instagram. Folgt uns bei YouTube. Und guckt bei der nächsten Folge am besten direkt live rein.
Ja, wir sind gespannt. Bestimmt cool, wenn dann noch die Leute interagieren und uns vielleicht widersprechen oder uns Recht geben. Wer weiß, beides ist gewünscht. Ja, du sagst, ich habe das letzte Wort. Das letzte Wort nächste Woche, 22 Uhr. Und wir sehen uns hier.
Welche Division? Was
in der AFC East.
Oh.
Ja? Top. Du bist so heimisch. Alles klar, dann würde ich sagen, wir hören/sehen uns. Macht's gut, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschö.